So, jetzt das noch da ab und dann kann ich das da dran tackern und dann sollte
Ja,
das.
Moment. Ernsthaft? Du arbeitest hier ernsthaft alleine? Wenn da was passiert.
Ich muss doch hier nur mal
Ja,
kurz
ja, ja,
das.
ja, ja. Das höre ich immer wieder mal kurz. Als Sicherheitsbeauftragter kann ich das so nicht durchgehen lassen. Wo sind überhaupt deine Sicherheitsschuhe? Die Schutzbrille? Deine Handschuhe?
Ich kann doch nicht für jeden kleinen
Hör mal
Scheiß
zu,
komplette
Arbeitsschutz wird hier in Deutschland immer noch groß geschrieben. Da kann nicht einfach jeder machen, was er will. Ich mache das hier auch für dich.
Soll ich jetzt hier einfach alles stehen und liegen lassen und
Ja,
Feierabend machen oder
ja.
was?
Also, so arbeitest du hier nicht weiter. Ich schließe diese Baustelle für heute, bis du die Mängel beseitigt hast. Ich muss dafür ja am Ende schließlich gerade stehen. Und jetzt steige ich endlich ins Auto. Bei mir zu Hause müssen noch die Ytongsteine in die dritte Etage. Die tragen sie ja nicht von selbst.
Hast du wenigstens eine Sackkarre
Ach,
da?
was? Die schleppst du eben so.
If you base medicine on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches.
Methodisch inkorrekt, Folge 172 vom 18.08.2020, direkt von der Baustelle der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Geselle, Reinhard Remford.
Mach das gerade da vorne.
Und ich bin der Polier der Wissenschaft, Nikolaus Wöhr. Glück auf. Du hast dieses Intro geschrieben, aber ich fühle mich etwas schlecht dabei, dich Geselle zu nennen und mich Polier, denn ich bin ein schlechter Handwerker, muss ich zugeben. Ja, ein sehr, sehr schlechter Handwerker.
Ja, ich bin da auch nicht sehr gut drin, habe ich gemerkt. Wobei meine Frau mich gelegentlich bewundert, dass ich so Sachen machen kann wie ein Waschbecken abschrauben.
Was?
Das.
Okay.
Also
Das, aber das ist doch jetzt noch die untere Komplexitätsebene, oder?
weiß ich nicht, so Wasserleitungen abklemmen und so
Okay.
und das
Ah, gut, das haben wir ja
Abschrauben und
alles
so
im
das.
Labor gemacht.
Ja, genau, das habe ich auch gesagt, das ist wie im Labor, das kann ich. Ach, kompliziert, nein, komplizierter nicht, aber ungewohnter, weil also ich fange mal an zu erzählen, wie es so in den letzten Wochen mir ergangen
Oh ja,
ist.
sehr gerne.
Ich merke, also ich bin ja gerade am Arbeiten, also so ernsthaft arbeiten, ne? Nicht
Was
sitzen und
meinst
denken, sondern so ehrliche Arbeit, ne? Das, womit man zu wenig Geld verdient. Ja, wobei ich glaube, als Handwerker verdient man gar nicht so schlecht, ne?
Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall, ich handwerke, also ich betätige mich handwerklich, weil wir ja, also meine Liebsten ziehen ja bald um. Ich glaube, in einer Woche oder so ist Umzug und jetzt gerade renovieren wir noch in unserer neuen Wohnung, also da, wo wir hinziehen wollen, in den Sendeturm. Vielen Dank an dieser Stelle für die wundervollen, netten Bewertungen des
Bei
Sendeturms.
Google.
Der hat, warte mal, ich muss mal kurz gucken, der hat mittlerweile echt eine gute Bewertung. Und die sind auch witzig. Warte mal, der Wasserturm Edeka ist mittlerweile bei 4,6 und hat 50 Rezensionen. Das ist wirklich, wirklich sehr schön. Wobei die letzte Bewertung von einem Local Guide von Nick war: guter Podcast, nur leider sind 50% zu weit nach links gefallen.
Hä, ernsthaft?
Ja, einer von uns beiden ist wohl ein Rechter. Jetzt die Frage, wer? Das gab übrigens auch nur einen Stern. Ich prangere das an.
Aber das ist natürlich sehr geil, ne? Schlechte Bewertung für den Sendeturm. Ein Stern. Die Tatsache, dass er oder sie aber weiß, dass du in einen Sendeturm gezogen bist, heißt, er muss uns hören. Das
Ja,
heißt,
und zwar immer noch, ne?
ja, genau. Relativ aktuell noch. Geil, ja. Cool.
Ja,
Und es war ihm
fand ich
das
auch sehr.
wert, ein Stern für den Sendeturm zu vergeben.
Ja,
Tja.
das, ja, schade. An dieser Stelle auch nochmal, alle Leute, die mir dieses YouTube-Video geschickt haben, nein, das ist nicht meine Wohnung, das sind die Nachbarn. Das ist nämlich eine ganz witzige Geschichte. Es gibt mehrere Wohnungen ja in diesem also in diesem Wasserturm. Und eine davon wurde vor Jahren mal verkauft und der Makler, der das gemacht hat, ist ein älterer Herr und das hat dann irgendjemand Junges für ihn gemacht. das Ganze ins Internet zu stellen. Das Ganze war vor 6 Jahren und es ist immer noch dort im Internet. Also die Anzeige existiert noch. Ich hatte den nämlich mal angerufen und der war ganz verwundert, dass es diese Anzeige noch gibt und dass diese Videos noch existieren. Ja, unsere Wohnung sieht anders aus, ist aber auch schön. Ja, da habe ich in den letzten Tagen sehr, sehr viel Zeit verbracht und habe wundervolle Sachen gelernt. Also so im wahrsten Sinne des Wortes Learning by Doing, Parkettschleifen.
Oh, das ist, da habt ihr euch so eine Maschine geliehen, ne?
Ja, genau. Man fährt zum Baumarkt seines Vertrauens und leiht sich dort für 1-2 Tage so eine Parkettschleifmaschine, wo vorne so ein rundes Schleifpapier reingeschoben wird und dann läufst du damit über den Fußboden und das schleift, also machst, ich weiß nicht, immer so, ich keine Ahnung, wie breit ist das, 20 Zentimeter oder so, ein breites Stück, wo halt mit so einer Schleifrolle dann über den Boden gehst und irgendwie 3-4 Mal mit verschiedenen Körnungen noch, damit es nachher auch schön glatt ist. Mhm. Das dauert lange, das ist laut und das ist erstaunlich anstrengend, weil man diese Maschine, also die bewegt sich ja quasi von alleine vorwärts durch die Rolle, die über den Boden schrappt und du musst die halt festhalten. Das ist so, als ob du die ganze Zeit so ein kleines Kind an der Leine hast, das Zuckerwatte sieht. Das ist so wirklich, wirklich anstrengend. Ich habe am ersten Tag danach, ne, also als ich mit Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Schlafzimmer durch war, einmal alles grob abzuschleifen, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Ich hatte Muskelkater im Rücken. Wahnsinn. Also so zwischen den Schulterblättern, weil man ja die ganze Zeit gegenhält von dieser Maschine, also die ganze Zeit so zurückhält.
Vor allem sind das ja Bewegungen und ja, Bewegungen, die du gar nicht kennst, ne? Also das ist genau. Ja ganz häufig, wenn man Dinge zum ersten Mal macht oder sehr ausgiebig zum ersten Mal macht, dann hat man ja Muskelkater an Stellen, die man gar nicht kennt.
Ja, genau. Und dann weiß ich nicht, dann musst du die Ränder noch mit so einem Randschleifer machen, weil diese Maschine nicht bis an den Rand rankommt. Und richtig beschissen wird's, wenn man dann auch noch an einer Seite eine runde, also eine abgerundete Wand hat. Weil diese Schleifmaschinen können immer nur geradeaus. Die können nicht um die Kurve. Also nicht so richtig. Gibt ein interessantes Muster nachher im Parkett. Dann haben wir den jetzt heute und gestern waren wir dabei, die Räume nach und nach noch wie nennt man das, Lasur drauf zu hauen, ja. und dann Lack noch oben drüber. Und jetzt müssen wir mal gucken. Eventuell müssen wir noch mal ein bisschen zwischenschleifen, damit es schön glatt wird. Aber dann habe ich in meinem Leben mal einen Parkettboden renoviert. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal mache und hätte auch nicht gedacht, dass das so scheiße anstrengend ist und lange dauert. Aber hat sich am Ende gelohnt. Es sah vorher echt schlimm aus und kaputt, aber jetzt ist okay.
Das wollte ich gerade fragen, ob es schon besser wird, sagen wir mal so.
Ja, wird besser. Also wird zunehmend besser. Also mit jeder Kleinigkeit, mit jedem kleinen Scheiß, den man in der Wohnung macht, wird es halt besser. Und dann am Wochenende haben wir auch noch mit ein paar Freunden aus der Gegend Schrott zum Wertstoffhof gepackt. Oh. Das war auch ein sehr skurriles Erlebnis in Ludwigshafen. Wir hatten hier einen Arbeitskollegen meiner Frau, der netterweise aus einer Werkstatt einen Transporter geliehen hatte, also familiär, und sind dann mit so einem Sprinter, den wir wirklich komplett voll mit Scheiß gemacht haben, also irgendwie mit alten Unterschränken von der Küche, 2 Türen, die wir rausgenommen haben, eine Türe und eine Türzarge, die wir rausgenommen haben, alten Glasplatten, Schrott aus dem Keller, also wirklich bis zum Rand voll, das Ding, fahren damit zum Wertstoffhof, ist da so ein lustiger Mann vorne, ne, der guckt hinten rein, guckt so, ja, gemischt, ja, bisschen Glas, gemischt, sagen wir mal 40 Euro. Also, ich kenne das nur, dass die Autos gewogen werden. Da nicht, da steht jemand vorne, da steht jemand vorne mit seinem Käffchen in der Hand, guckt in den Wagen rein und wirft irgendeine Zahl hin. Das Witzige ist, der hätte auch sagen können 140. Hätte mich auch nicht gewundert. Also,
du bist gewohnt, dass der Wagen gewogen wird. Ja. Wo denn das? In Essen oder wo hast du das erlebt?
In Essen wurde der gewogen, ja.
Mhm. Weil hier in Gelsenkirchen, da war das auch jahrelang spannend. Und das ist auch eine spannende Sozialstudie, weil man, glaube ich, daran ganz gut sehen kann, wie sich Systeme regulieren und ein Gleichgewicht einnehmen, und wenn, sobald es dann aus dem Gleichgewicht rausgeht, dass dann so Systeme auch völlig zusammenbrechen können. Bei uns am Wertstoffhof war es nämlich jahrelang so, dass auch ein lustiger kleiner Mann vorne stand und geschätzt hat, ne? Und das war uns schon, das war uns und allen Menschen aufgefallen, dass der sehr subjektiv entschieden hat. Also beispielsweise, wenn meine Frau in einem kleinen Fiat Panda damals da angezockelt kam mit dem ganzen Kofferraum voll, gut, im Fiat Panda passt auch nicht so viel rein, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Also sagen wir mal, im größeren Auto später und mit einem Anhänger und der Anhänger war voll mit Mischzeug, dann hat er gesagt, entweder gar nichts oder 5 Euro. Wenn mit dem gleichen Anhänger, mit dem gleichen Zeug mein Schwiegervater ankam, mit seinem Mercedes-Benz, den er fährt als Italiener, weil er ja Deutscher sein muss als Deutsche, dann waren das schnell 30, 40 Euro. Und so merkte man schon immer, dass das sehr fließend ist. Du hast auch nie einen Bon gekriegt, ne? Da wurde nie
das
Geld ging schön ins Täschchen und du hast schon, und alle, die da waren, hatten schon immer so das Gefühl, die Hälfte packt er sich in die eigene Tasche. Und ich habe mir so richtig überlegt, wie das der beliebteste Job in der Stadt ist, ne? Weil du ab dem Moment bist du an der Quelle. Du nimmst einfach Geld ein den ganzen Tag und musst nie einen Bon schreiben und gibst halt so viel ab, wie du willst. Und das ging einige Jahre gut und jedem war das klar, aber keiner hat sich gewehrt, weil der Deal war okay und das Geld, was die genommen haben, war auch eigentlich immer okay. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es übertrieben haben. Dann wird das nämlich auf einmal immer teurer. Und dann müssen sich Leute beschwert haben bei der Stadt. Und dann gab das ein riesen Donnerwetter. Dann wurde irgendwie die gesamte Belegschaft versetzt oder keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Und dann wurde ein Kassensystem installiert und jetzt ist alles exakt, ne? Also jetzt wird immer genau geguckt, wie viel das ist, aber auch nicht gewogen, sondern wirklich nur nach Volumen. Aber auch, ob das Misch ist oder ob das nur Gartenabfälle sind, da muss ja nichts bezahlen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, wie die einfach den Bogen überspannt haben. Wären sie bescheiden geblieben, wären
ja, das
bis
ist doch,
zur Rente weiter bescheißen können, aber da haben sie dann irgendwann überspannt.
Das ist doch bei allen leicht illegalen Sachen, wenn man es übertreibt, also in dem Moment, wo man übertreibt, wo man zu gierig wird, ja, genau, da hört es halt auf.
Ja,
ne?
Genau.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch bei zwei Hörern bedanken, und zwar Stefan und Rolf, die an dem Samstag, als wir den ganzen Scheiß runtergetragen haben, netterweise vorbeigekommen sind und geholfen haben, was sehr, sehr, wirklich sehr hilfreich war. Es war nämlich vierter Stock und eine Sprinterladung Schrott aus dem vierten Stock runtertragen bei 30 Grad ist echt nicht angenehm.
Ja,
also ich musste zwischendurch schon tatsächlich mal Pause machen, weil ich nicht mehr konnte. Also wirklich einfach nur fertig.
Wofür Hörerinnen und Hörer gut sein können, ne?
Ja.
In dem Zusammenhang mal ganz kurz, wir sind ja auch umgezogen quasi oder unser Haus soll renoviert werden und deswegen mussten wir den gesamten Inhalt des Hauses ins Nachbarhaus, wo wir die Möglichkeit haben, erst zunächst einmal Zeug unterzustellen und zu leben für eine gewisse Zeit, bis drüben renoviert ist. Das heißt, wir sind jetzt auch umgezogen, wir haben auch am letzten Wochenende das Zeug rübergeschleppt bei 30 Grad, das war auch sehr abenteuerlich. Aber deswegen hört ihr schon, sind unsere Setups im Moment etwas improvisiert. Also nur um euch die Dramatik bei mir mal zu sagen, ich habe hier kein Internet in dem Übergangshaus und deswegen habe ich ein LAN-Kabel aus dem Dachgeschossfenster geworfen in den Garten des Nachbarhauses und dort durch das Fenster wieder rein. Ich weiß nicht, wie das Setup bei dir aussieht,
so,
aber
also, sagen wir mal so, es kann gut sein, dass nach dieser Frage der ein oder andere Telekommunikationsanbieter bei dir anruft, um zu fragen, wie das denn so mit dem Breitbandausbau genau funktioniert oder läuft. Das ist Breitbandausbau Gelsenkirchen, oder? Man wirft so ein LAN-Kabel rüber zum Nachbarfenster.
Was ich eigentlich damit sagen wollte, war, ich höre so leichte Spratzler im Moment in deinem in deiner Soundspur. Das kann an diesem fliegenden Aufbau liegen. Das kann auch sein, dass bei mir im Moment das Internet nicht so pralle ist. Ich hoffe, das wird gleich ein bisschen besser. Ist jetzt nicht unerträglich, aber wir haben ja auch so ein paar audiophile Menschen, die dann gleich uns E-Mails schreiben. Das ist, glaube ich, unter anderem der Situation geschuldet. Und vielleicht macht es auch Auphonic gleich noch ein bisschen raus. Also,
ich könnte an dieser Stelle auch meine Spur mit aufnehmen, wenn du
so
möchtest.
Schlimm ist es wirklich nicht. Das sind, okay. Also hier kommen so ein paar Spratzler an, aber das ist alles schon okay, würde ich sagen. Ja. Wenn es schlimmer wird, melde ich mich nochmal.
Ja, abgesehen von dem Aufbau benutzen wir nämlich auch noch ein bisschen andere Technik teilweise. Unter anderem eine andere Version von Ultraschall. So langsam wird's. Ja, ja, so langsam wird's. Und da ich bei mir noch die alte drauf habe, benutze ich gerade die Standalone-Version von Studio Link, weil die andere nicht mehr geht und ich noch nicht geupdatet habe. Schande! Schande!
Ja. Ich habe ein tolles, aber das ist wahrscheinlich an dir auch vorbeigeflogen auf Twitter oder so. Letzte Woche war das ein sehr beliebter Screenshot aus einem Impfleugner-Forum wahrscheinlich. Aber ich fand diesen Post so toll, dass ich den nochmal, ich war so fertig. Da schreibt ein Andreas H., also wie gesagt, es muss irgendein Telegram oder was auch immer Channel sein, wo sich Impfleugner treffen. Da schreibt er: Was ist dran an dem Impfstoff von Putin? Fragezeichen. Und jetzt kommt ein Satz, da kriege ich mich gar nicht ein. Ich habe gelesen, es ist ein vektorbasierter Quantenimpfstoff auf Higgs-Boson-Basis. Hochpotenziert in Anika-Kügelchen, welche den Binärcode der DNA vom Virus verändern und ihn unschädlich machen. Und nicht nur genug von diesem. Das ist ja pure Poesie eigentlich, ne? Er diesen Beitrag mit der Frage: Weiß jemand mehr? Fragezeichen. Sollte.
Also, da will man doch eigentlich antworten und trollen, oder? So, ja, ich habe daran mitentwickelt, ich würde dir gerne mehr erzählen, aber der KGB hat mir verboten, darüber zu sprechen.
Das hat so viele Ebenen, ne? Also dieses, weiß jemand mehr? Wer sollte denn bitte noch mehr wissen, als wenn er schon weiß, das ist ein vektorbasierter Quantenimpfstoff? Wie viele Menschen sollte es hier draußen geben, die Ahnung von vektorbasierten Quantenimpfstoffen auf Higgs-Boson-Basis haben?
Das Traurige ist, wenn du sie fragst, eine Menge. Vielleicht kann Attila Hildmann an der Stelle treffen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da war wirklich der Moment gekommen, wo ich mich gefragt habe, warte mal, ist das jetzt Satire? Gibt es die Leute wirklich? Und dann ist mir klar geworden, ich kann es nicht mehr unterscheiden. Ich verstehe nicht mehr, ich bin so entkoppelt von dieser Welt. Ich verstehe nicht mehr, was Spaß ist und was Leute noch ernst meinen, weil Satire plötzlich aufgegangen ist in reale Demonstrationen in Berlin. Ich kann es nicht mehr erfassen einfach.
Es ist geil, ne, dass die Satire, also dass die Realität die Satire überholt hat, offensichtlich irgendwie.
Es ist schwierig geworden. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir irgendwann aufhören. Ja. Wenn ich gar nicht mehr den Übergang zwischen Schwurbel und echter Wissenschaft sehe, dann muss ich leider aufhören.
Ja, das weiß ich nicht. Also es ist ja nicht mehr der Unterschied zwischen Schwurbel und wirklicher Wissenschaft, sondern zwischen ernst gemeintem Schwurbel und Satire-Schwurbel.
Ja, stimmt, genau. Ja, eigentlich hast du recht. Ja.
Aber selbst das, also dass man Satire nicht mehr erkennt. Also oder beziehungsweise, dass etwas so hart ist, dass man glauben könnte, es ist Satire. Das
ist schon hart, ja. Ja. Ich habe wieder einen Ausflug gemacht, und zwar einen traditionellen. Ich war mit Lars Naber, den kennt ihr vielleicht vom Auf-Distanz-Podcast, und mit Martin Rützler, Sendegarten unter anderem und Radio Mono, war ich mal wieder auf der MS Wissenschaft. Die war mal wieder in Duisburg, und die haben wir besucht. Weißt du, lieber Padawan, was die Tank-, Trog- oder Teller-Frage ist?
Tank, Trog oder Teller? Ja. Warte mal, Tank, Trog oder Teller? Okay. Ist das, also Teller wäre Essen, Trog wäre Tierfutter und Tank wäre halt irgendwie also brennbar, ne?
Genau.
Heißt das irgendwie verschiedene Arten von Ölen?
Ja, genau. Es ist im Wesentlichen die Frage, wenn du jetzt Pflanzen anbaust, wofür? Mit welchem Sinn baust du die an? Okay. Sollen die gegessen werden? Sollen die verfüttert werden? Oder sollen die in den Tank? Ja. Hatte ich so noch nie gesehen, diesen Begriff oder diese Begriffe zusammen. Aber finde ich sehr anschaulich, ne? Also, dass du in diesem Dilemma natürlich dich bewegst, wenn es darum geht, energiereiche Pflanzen anzubauen, kann man sich irgendwie vorstellen. Und das ist irgendwie.
Vor allem ist, Trog ist ja auch Teller auf Umwegen, ne?
Ja, das stimmt.
Also ineffizienter Teller.
Sehr gut, ja, genau, das ist der Punkt, ne? Also du kannst es natürlich machen, dann geht es irgendwann auch auf den Teller, aber wie jede Umwandlung, wie wir aus der Physik kennen, immer mit Verlusten behaftet. Und je nach Tier, was du da heranzüchtest, aufwachsen lässt, sind die Verluste halt riesig. Das war eine Frage, die diskutiert wurde auf der MS Wissenschaft, diesem Wissenschaftsschiff vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, was gerade durch die Lande fährt.
Schippert.
Denn diesmal ist das Motto die Bioökonomie.
Macht sich Corona dabei bemerkbar,
ja,
auf so einem Schiff?
Ja.
Also, okay.
Da wird sehr drauf geachtet, also die haben so ein Ampelsystem installiert, dass du nur das Schiff betreten darfst, wenn die Ampel auf grün ist, weil dann heißt es, dass unten im Schiff nicht gerade einer losgeht, um nach oben zu gehen.
So ein bisschen wie bei der Rutsche im Freibad, oder?
Ja, so ein bisschen so, ja. Nur, dass in beide Richtungen Menschen hoch bzw. runterkommen, genau, ja. Und da dürfen wohl auch nur eine gewisse Anzahl von Leuten auf dem Schiff sein. Wobei ich hatte das Gefühl, dass das auch in den letzten Jahren nie kritisch war, also da zu viele Leute drauf waren. Aber kann natürlich sein.
Schade.
Ja, okay. Ja, nee, aber.
Also eigentlich schade.
War jetzt auch nicht so, dass es immer super leer ist, sondern ich würde sagen. Ziemlich gut, also gut gefüllt, also nicht so, dass man sich jetzt bedrängt gefühlt hätte, aber war gut. Genau, um die Frage geht es halt, ne? Bioökonomie, also Ziel der Bioökonomie ist nachhaltige Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen, Kreislaufgedanke ist ganz, ganz wichtig und genau diese Konzepte werden da vorgestellt. Können wir uns leisten, viel Abfall auf Müllkippen zu werfen? Wie sehr Kreislauf können wir erreichen? Welche Lösungsansätze gibt es da? Welche Ressourcen gibt es da? Also beispielsweise Treibstoffe aus Algen oder Kunststoffe aus Pflanzenstärke. Ja, und dann haben die verschiedene Exponate. Also so ein 3D-Drucker war da, der irgendwie aus Pflanzen Kunststoffe also der Drucker hat natürlich keine Kunststoffe hergestellt, aber der hat Kunststoffe aus Pflanzen verarbeitet. Das fand ich eigentlich ganz spannend. So wie immer halt. Also schöne Exponate.
Ich war auch für Kinder? Also mit
ja,
Kindern
ich fand
auch
diesmal ein bisschen
oder?
Weniger für Kinder. Also die Male vorher fand ich waren mehr Spiele auch, sagen wir mal, ne? Also wo, oder ich habe sie diesmal nicht gesehen, das kann auch sein. Aber ich muss sagen, die Ausstellung an sich und das Thema an sich fand ich diesmal extrem relevant und auch gut gemacht. Also wenn die MS-Wissenschaft noch bei euch vorbeikommt, also die hatten irgendwie die ersten Monate, die ersten Stationen hatten die ausgelassen, weil halt Corona noch voll durchgeknallt ist. Jetzt machen die erstmal die zweite Hälfte der Tour, also fahren erstmal so in den Süden und gehen dann aber noch, glaube ich, 2021 holen die nochmal ein paar Termine im Norden nach. Also wer da nochmal hin möchte, ist auf jeden Fall, ist kostenfrei, ist immer, wenn die bei euch in der Nähe ist, macht das auf jeden Fall Spaß, da mal vorbeizugucken. Ich habe den Link mal in die Shownotes gehauen und es gibt auch eine Podcast-Folge bei Radio Mono, wenn ihr da mal reinhören wollt, da habe ich den Link auch reingetan. Ich musste dann wieder feststellen, dass es mir bei dieser Ausstellung so ähnlich ging wie beim letzten Mal. Und ich kann mir das gar nicht so richtig erklären. Also was da gezeigt wird, sind viele, viele Lösungsansätze, technische Lösungsansätze. Ne? Also es wird gezeigt, wie können wir Kunststoff aus Pflanzen machen oder wie können wir Treibstoff aus Algen machen oder wie können wir Batterien aus Bakterien machen beispielsweise. Also da sind Lösungsansätze, die da auch funktionieren, ne, vor Ort. Damit ist diese Ausstellung extrem hoffnungsfroh. Und ich frage mich so ein bisschen, ob die möglicherweise zu sehr den Blick auf die Technik hat und suggeriert, die Technik wird die Lösung schon bringen.
Ja.
Jetzt muss ich natürlich einschränken und sagen, naja, im Prinzip ist das eine Werbeveranstaltung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Was sollten die anders machen, außer sagen, wir forschen mit euren Steuergeldern an den Lösungen für die Probleme, die wir gerade haben. Das ist ja legitim. Also wenn die jetzt sagen würden, es ist alles verloren, wir können nichts machen, dann wäre das auch irgendwie eine komische Veranstaltung. Also, dass die Leute für Naturwissenschaft begeistern wollen und für Ingenieurs
technische Studiengänge oder Fragestellungen kann ich durchaus verstehen. Aber es war mir ein bisschen zu optimistisch, würde ich fast sagen.
Ja, ich verstehe, was du meinst, dass das so, hier, wir haben eigentlich für alles die Lösung, macht euch keine Sorgen, so ein bisschen, so ein bisschen hängen bleibt, ne? Und weniger, hier, wir haben die Lösung oder wir haben Ideen für Lösungen, aber die müssen auch mal umgesetzt werden oder da muss was mit passieren.
Ja, ja. Und was ich auch zum zweiten Mal festgestellt habe, das ging mir, glaube ich, beim letzten Besuch auch so, die haben einen starken Blick, so scheint es mir zumindest, einen starken Blick auf die Naturwissenschaft beziehungsweise die Ingenieurswissenschaft. Also wo sind technische Lösungen? Wie können wir die Sachen technisch angehen? Was mir ein bisschen fehlt, ist jedes Jahr so ein gesellschaftlicher Blick oder ein soziologischer Blick. So wie wird Technik angenommen? Oder die gesellschaftliche Frage, also hier kannst du ja die ganz große Frage anhängen, müssen wir Kapitalismus mal überdenken? Müssen wir immer wachsen? Mhm. Das ist ja eine zentrale Frage. Bei so bioökonomischen Fragestellungen ist ja, wie viele Ressourcen brauchen wir? Und wenn wir unser Gesellschaftssystem sieht vor, wir müssen immer wachsen, wir brauchen immer mehr Ressourcen. Warum stellen wir das nicht in Frage? Und das wird da bei der Ausstellung, zumindest hatte ich so den Eindruck, ich muss immer Disclaimer sagen, wir sind da 2 Stunden mit Mikrofonen rübergelaufen, vielleicht habe ich aber was verpasst. Diese Frage wird mir zu wenig gestellt und die Diskussion da ist mir irgendwie zu technisch.
Wurde denn zumindest mal diskutiert, dass, also wenn schon dieser große Claim da vorne irgendwie dran steht, Teller, Trog oder Tank, ne? Wurde denn mal diskutiert, dass die Agrarfläche, die wir haben, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht ausreicht für alles drei, beziehungsweise, dass wir in anderen Ländern, da sind wir wieder beim Kapitalismus und so, also wir haben zwar keine Kolonien, ne, aber so ein bisschen ist das ja schon so, dass die Industrienationen, gerade was so Agrarwirtschaft angeht, halt die, in Anführungszeichen Entwicklungsländer, obwohl es keine Kolonien sind, trotzdem so behandeln oder so ausnutzen. Ne? Also ich meine, da hast du irgendwie, da hast du Felder irgendwie in, frag mich nicht, wo halt Raps angebaut wird, obwohl die Leute da nichts zu essen haben. Ne? Ja, also wo halt für uns Sachen angebaut werden.
Das wird auf jeden Fall da angesprochen, auch sehr eindrucksvoll, auch mit Visualisierung, wie viel Platzbedarf wir denn haben als Europäer, als Deutsche im Vergleich beispielsweise zu, ja, weiß ich nicht, anderen Ländern. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die Vergleiche. Ich glaube, mit Indien wurde unter anderem verglichen und dann siehst du halt also auch, wie viel Erden bräuchten wir, wenn wir alle Inder wären und wie viel Erden bräuchten wir, wenn wir alle Amerikaner oder Deutsche wären. Und das ist dann natürlich schon.
Ja, okay, da wird das Problem aufgezeigt, aber gibt es dafür Lösungsansätze oder Vorschläge? Also wie du meinst ja gerade mal, ne, das System Kapitalismus überdenken oder irgendwie zu sagen, weiß ich nicht, Biokraftstoff, also weiß ich nicht, Biodiesel ist halt nicht die Lösung, ne? Weil es halt andere Probleme mit sich bringt.
Also ja, auch dieser Punkt wird natürlich angesprochen, wenn genau diese Frage gestellt wird, der Tank, Trog oder Teller. Aber ich weiß jetzt nicht, in welcher Tiefe. Also häufig sind ja auch so Ausstellungen erstmal nur Startpunkte, um nachzudenken, ne? Oder neu mal über Aspekte zu, ja, nachzudenken oder sich dafür mal zu öffnen. Also so sehr habe ich natürlich jetzt nicht alle Exponate durchgearbeitet, muss ich sagen.
Gibt es denn auch wieder was zum Ausprobieren oder Anfassen? Oder weil das Anfassen ist ja jetzt gerade schwierig.
Ja, tatsächlich. Da waren auch ein paar Exponate tatsächlich außer Betrieb gesetzt. Also es gab so eine Riechstation, wo man, glaube ich, irgendwas eigentlich hätte riechen müssen. Die konnte man nicht benutzen. Und was lustig ist, die haben ganz viel mit Touchpads gearbeitet, ne? Und jetzt kann man natürlich sagen, im Moment vielleicht nicht so das Allerbeste mit Touchpads. Deswegen hat jeder am Eingang so einen Touchfinger bekommen. So einen 3D-gedruckten, weißt du? Den man sich... hast du das schon mal gesehen? Den gibt es auch als 3D-Vorlage für viele Drucker. Habe ich das im Netz rumschwirren sehen, wo du dann so auf Touchpads drücken kannst und nichts anfassen musst.
Ist das dann kapazitiv in irgendeiner Form?
Das ist einfach nur der normale Kunststoff. Ich weiß nicht, also weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Möglicherweise muss man ein spezifisches Filament beim 3D-Drucker benutzen. Aber weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das mit jedem Kunststoff geht. Gute Frage, ja. Weiß ich gar nicht. Aber das sah für mich, als sie mir das da in die Hand gedrückt haben, sah das aus wie aus jedem x-beliebigen 3D-Drucker gezogen.
Ich kenne aus dem 3D-Drucker nur diesen Seuchenhaken.
Was für ein Seuchenhaken?
Weiß nicht, ich nenne das Ding Seuchenhaken. Ich weiß nicht, wie das richtig heißt. Das ist so ein, warte mal, heißt das Türöffner oder?
Ah.
Türöffner. Corona. Drei. Ja, was denn? Wie heißt denn das Ding? Druckvorlagen für Alltag, Corona-Alltagshelfer. So. Für mich sah das aus wie ein Haken. Ich würde es Seuchenhaken nennen.
Ja, damit macht man Türen auf, oder was?
Ja, genau. Also so für alles Mögliche, für Türen aufmachen, für irgendwas anheben. Also, dass du halt keine Sachen direkt anfassen musst.
Ja. Wäre ich auch der Typ für. Aber ich habe noch keinen. Vielleicht muss ich mir mal einen drucken.
Ja, du sitzt doch da an der Quelle quasi. Warte mal, hier haben wir Sachen für einzelne Türen. Aber die gab es sogar zu kaufen beim Lidl oder so. Also so ein komisches Ding. Naja.
Tja. Uns wurde ein neues Journal zugeworfen, einfach nur, um da mal einen Blick drauf zu werfen, was ich ganz spannend fand, mit dem Namen Metal Music Studies. Das ist echt ein ganzes Journal, was sich nur mit Metal beschäftigt, also der Musikrichtung Metal. Die Beschreibung ist die folgende. This peer-reviewed journal provides a focus for research and theory in metal music studies, a multidisciplinary and interdisciplinary subject field that engages with a range of parent disciplines. Das ist echt, kam zum ersten Mal raus 2015, wenn ich das richtig gesehen habe, 3 Ausgaben pro Volumen, pro Jahr. Ja, und die sind jetzt ist im neuen Jahrgang. Ich klicke da mal gerade drauf. Mal gucken, was in der neuesten Ausgabe, was denn da so die neuesten Paper sind. Warte mal, wo muss ich denn kommen?
Irgendwo gab es auch einen Studiengang, wo du Heavy Metal Musik, also als Musik
mehr, ja,
studieren konntest.
So, gucken wir mal, was so die aktuellen Titel sind von den Papern. No Satisfaction, No Fun, No Future. Future Thinking in Black Metal. Nächster Artikel.
Future Thinking in Black Metal. Future ist aber auch
Thinking in Black Metal. Ja, also wie wird die Zukunft wahrgenommen im Black Metal?
Ja, ja, ja.
The experiences of metal fans with mental and developmental disorders in the metal music community. Nameless but not blameless, Motherhood in Finnish Heavy Metal Music. Ey, aber ist doch voll, okay, interessant, dann will man eigentlich mal lesen, oder?
Ja, ein bisschen.
The Characteristics of a Finnish Metal Fan, Comparative Study on Music Festival Attendees.
Okay.
Also es sieht echt ganz interessant aus.
In Australien gibt es wohl auch einen Studiengang Heavy Metal.
Und was lernst du da? Also musst du also musizieren oder tatsächlich also, beschäftigst du dich mit nichts anderem?
Moment. Geografien des Heavy Metal. Im Studienfach soll die spezielle Ausprägung der australischen Metal-Szene beleuchtet werden, unter Berücksichtigung folgender Fragen. Welche lyrischen Themen haben australische Metal-Bands? Sind diese kulturell und geografisch einzigartig auf dem Kontinent? Welche Beziehung besteht zwischen der kulturellen Entwicklung des Heavy Metals in Australien und dem Kolonialismus?
Das ist ein Studiengang.
Das ist ein Studiengang.
Ich ende da mit Bachelor of Metal Music.
Ja, irgendwie sowas. Warte mal. Humanitärographie an der Universität Newcastle. Ja.
Aber was zur Hölle mache ich damit? Also. Also, was machst du denn mit so einem Bachelor dann?
Ja, sag mal so, du kannst ja auch andere Musikrichtungen studieren. Also, oder?
Ja, stimmt. Jazz. Das stimmt, ja.
Ja. Also finde ich, also ja, schon, also ein bisschen schräg ist es schon, aber warte mal, in den Niederlanden gibt es auch sowas, wenn ich das richtig sehe. Das ist schon ein bisschen schräg, aber warum nicht, ne?
Also mal ganz ehrlich. Da fragt man sich ja in dem Zusammenhang, was würde man eigentlich studieren, wenn es kein, also wenn du nicht die Frage im Hinterkopf hast, ich möchte damit auch irgendwann irgendwas arbeiten, so. Also,
ja, das ist eine gute Frage.
Also würde man dann irgendwas, also wenn ich nur aus purer Neugierde irgendwas studieren könnte, ne? Also so, weiß ich nicht.
Ich glaube, das sollten viel mehr Leute machen oder das sollten generell mehr Leute machen, also ihren Interessen nach etwas studieren und nicht damit, ob man irgendwie damit später viel Geld verdienen kann.
Was meinst
kann?
Du,
also
wie viel Prozent der Studierenden studiert genau das, was sie wollen?
Ja, Moment, ja, also das, was sie wollen oder was sie wirklich vom Innersten heraus interessiert und wollen.
Ja, ja, genau, ja.
Also eher Letzteres, ne? Also als Passion wirklich.
Genau, ja.
Maximal ein Drittel.
Boah, das wäre, könnte, also ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, das ist eine gute Frage, ja. Also meistens sind das wahrscheinlich so Kompromissentscheidungen, ne? Also man würde sagen, ja, mich interessieren im Prinzip die Naturwissenschaften, also studiere ich mal Physik. Ist vielleicht jetzt nicht die schlauste Entscheidung, aber bei manchen also, ist es vielleicht auch gut, dass du jetzt nicht gerade dein Hobby studierst. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich mache gerne Sport, vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich nicht Sportwissenschaft studiere. Obwohl, das finde ich wahrscheinlich auch super spannend.
Ja, aber, also ich meine, guck dir das mal an, wenn irgendwie jemand, also wie viele von den Leuten, die irgendwie ein Einser-Abi haben, stellen sich dann die Frage, studiere ich Medizin oder Jura?
Mhm.
Ne, so, es geht also bei vielen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, geht es gar nicht um Interesse wirklich daran, sondern eher so an, damit kann man später ordentlich Geld verdienen, was ja auch nur eine legitime Entscheidung ist, was aber, finde ich, nicht so sein sollte, nach Möglichkeit. Also ich merke es bei meinen Studenten ja sowohl damals also in Essen bei den Medizinern, die ich hatte, als auch bei den Energietechnikern am Haus der Technik oder jetzt meinen Maschinenbauern. Da sind Leute teilweise bei, auch in Prüfungen von Kollegen, wo ich jetzt Beisitzer war, wo ich mir so denke, so, du kannst doch nicht ernsthaft das studieren wollen, was du hier gerade studierst. Also das, ne, also weiß ich nicht. Also ich kann mir auch nicht, also vielleicht habe ich da auch Vorurteile ohne Ende, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute einen unglaublichen Spaß daran empfinden, Gesetzestexte auswendig zu lernen oder bis ins kleinste Detail zu interpretieren.
Tja.
Weiß ich nicht.
Ja, aber das würde ich jetzt nicht unterstellen, dass die Leute alle
nee,
keinen
genau,
Spaß darauf haben.
Nee, also, alle nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele sind. Also vielleicht an dem Job nachher schon, aber irgendwie sich für das Themengebiet Gesetze interessieren oder so.
Oh, ja, aber wobei ich glaube, das ist schon interessant. Ja, also,
ja doch, vielleicht schon. Ja, 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 hast recht.
Wir haben uns neulich schon mal darüber unterhalten, über die Aufgaben eines Notars, ne, wo wir beide gesagt haben, was ist das denn eigentlich für ein Job? Also dein Leben lang sitzt du da und liest irgendwelche Texte Leuten vor und lässt dich dafür gut bezahlen. Und nachher haben wir beide so eine gewisse Faszination dafür entwickelt, ne, dass wir gedacht haben, ja, das ist so ein, man braucht jemanden, der irgendwie so das Vertragswesen arrangiert und deswegen
laufen. Ja, und das auch versteht.
Das
ne?
versteht,
und,
genau, wo sind die Fallstricke, die das erklären kann und dann im Zweifelsfall sagen kann, ja, dich da rausboxt auch irgendwie, ne, wenn da irgendwelche
den hochkomplexen Vorgang zum Beispiel eines, Grundstückerwerbs oder sonstiges halt zu organisieren und wirklich auch rechtlich wasserdicht zu machen, mit allem drum und dran, mit allen Ämtern, mit allen Parteien, mit allen, was weiß ich nicht, die beteiligt sind. Das also schon faszinierend. Aber trotzdem glaube ich, dass sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Leute ihre Entscheidung im Studium, was sie studieren, darauf aufbauen, entweder was kenne ich von meinen Eltern, also was haben meine Eltern studiert oder so, wenn sie halt aus irgendeiner Akademikerfamilie kommen, oder womit kann ich später gut Geld verdienen. Ne, so BWL oder ähnliches oder was weiß ich nicht was. Ne? Aber eigentlich ist das die falsche Motivation für ein Studienfach.
Und wenn du heute, könntest du mir jetzt irgendwas sagen, wenn ich sagen würde, was würdest du heute studieren, wenn Geld keine Rolle spielen würde, hättest du Interesse an irgendwas?
Ich weiß nicht, also ich finde Naturwissenschaften immer noch interessant, ne, also nee, also das ist also ist immer noch ganz gut, aber ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel, ich finde Technikgeschichte interessant, wie sich Technik entwickelt hat. Also ich liebe so, das ist natürlich sehr, sehr simpel dargestellt, aber ich liebe so, so ZDF-History-Dokus über irgendwie technische Entwicklungen. Mhm. Finde ich super spannend. Mhm. Und sowas sich genauer anzugucken, fände ich, glaube ich, toll. Ich finde, also ne, ich stehe mit dir und so gerne auf Bühnen, irgendwie unterhaltend was zu machen. Vielleicht würde ich mehr in die Richtung zielen, direkt was zu machen. Mhm. Andererseits würde mir dann die Naturwissenschaft, die, wie es jetzt gelaufen ist, auch fehlen. Dann wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Mhm. Aber wenn Geld gar keine Rolle spielt, weiß ich nicht. Also ich wüsste nicht, ich müsste echt überlegen, womit ich mich beschäftige. Wahrscheinlich würde ich viel mehr Computer spielen als vorher. Ja, also, ne, wenn Geld keine Rolle spielt und also dann spielt Zeit auch keine Rolle, dann kannst du auch mal irgendwie, weiß ich nicht, 3 Tage die Woche zocken einfach. Fände ich auch gut. Ein bisschen oder reisen oder so. Also wahrscheinlich würde ich mich auch mit irgendeinem Thema mal beschäftigen, aber ich glaube, ich bräuchte erstmal ein Jahr, um ein Thema zu finden, das einen dann wirklich interessiert. Ne? Wie sieht es bei dir aus?
Oh, gute Frage. Ja, ich also Physik ist immer noch weit oben, also macht mir Spaß und ich könnte mir vorstellen, das auch nochmal zu studieren, aber
aber jetzt, anders.
Anders, ja. Aber ich habe gerade überlegt, so Sportwissenschaft, weil ich das gerade gesagt habe, finde ich auch irgendwie sehr, sehr spannend. Also so an Menschen optimieren, also damit meine ich jetzt ohne Medikamente, sondern wirklich übers Training und da halt Messreihen aufzunehmen und zu gucken, wie sprechen die auf unterschiedliches Training an, finde ich auch irgendwie sehr, sehr spannend. Oder Bewegungen, was dann ja auch wieder viel Physik ist, könnte ich mir wirklich vorstellen. Wissenschaftskommunikation ist natürlich auch irgendwie spannend und da vielleicht so auch in die Richtung, was mit Medien? Da wäre ich Idee wäre ich nie gekommen, weil ich auch einfach irgendwie diese Branche so ein bisschen anstrengend finde, glaube ich, diese was mit Medien Branche, weil da glaube ich auch einfach unheimlich viele Menschen sind, die viel, viel reden. Also so sich wichtig tun und so, und das kann ich halt nicht so gut und möchte ich auch gar nicht, aber so wie ich jetzt mit dir Content Creator so, ne, Dinge machen, Podcasts aufnehmen, Videos machen, Streams machen, das finde ich halt unglaublich faszinierend. Da könnte ich mir auch vorstellen, das mal irgendwie zu lernen. Also die Vorstellung, dass ich lerne, wie man Videos ordentlich macht und mich damit auch beschäftigen dürfen, also so technisch und so, ich mache es ja immer nebenher, ne? Aber vielleicht geht es ja auch irgendwann dann auf den Sack, wenn du sowas immer machen musst, keine Ahnung.
Ja, das sind mir auch gefragt. Also ich habe zum Beispiel, ich habe letztens eine Dokumentation über Profizocker aus Taiwan geguckt, war es, glaube ich. Ich glaube, die saßen in Taiwan und haben unter anderem gegen Südkorea in einem großen Turnier gespielt. Also du kannst ja zum Beispiel League of Legends, wenn du das so auf Weltklasse-Niveau spielst, dann spielst du, weiß nicht, bei der Weltmeisterschaft geht es, glaube ich, um 5 Millionen oder so. Mhm. Also das Siegerteam kriegt irgendwie $5 Millionen. Und wenn du dir dann mal den Arbeitsalltag dieser Profizocker anguckst, ne, wo du mit 25 quasi in Rente gehen musst, weil du zu langsam wirst. Oh Gott. Die fangen irgendwie mit 18 an und mit 25 ist irgendwann Ende. Die sind zwar zum Beispiel in Südkorea, sind das Stars, so wie hier irgendwie, weiß ich nicht, die deutsche Nationalmannschaft, ist es da tatsächlich so, dass du so Teams, die League of Legends zocken, dass die wirklich riesige Superstars sind, die Stadien füllen. Allerdings sieht von denen der Alltag auch so aus, morgens um 8 aufstehen, Teambesprechung, die zocken dann bis abends durch und das war's. Und dabei sind die bei weitem nicht irgendwie in Hülle und Fülle im 5-Sterne-Hotel, sondern eher so Jugendherberg-Stil untergebracht, also wirklich so Bootcamp-mäßig. Das ist schon, also da denke ich mir auch schon so, okay, das ist ein harter Job, ne? Und wenn man die Leute da fragt, da sind dann auch einzelne bei, die sagen, das Spiel bringt denen eigentlich keinen Spaß mehr, sondern das ist ein Job.
Ja, und bei mir, ich kenne das auch, wenn ich den ganzen Tag wirklich vorm Rechner sitze, ne, das strengt mich unglaublich an, so, irgendwann nervt mich das auch, dass ich immer in die gleiche Richtung gucke, so, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei so Profizockern nochmal was anderes ist, weil dann ja auch wirklich irgendwie der Erregungszustand ein anderer ist und du vielleicht auch mehr überblicken musst, als wenn ich da Texte lese oder E-Mails beantworte. Aber ich merke so, wenn ich jetzt eine ganze Woche am Rechner, also wirklich 8 Stunden pro Tag sitzen müsste, ne, weil ich mal wieder so einen Antrag schreibe. Also manchmal befriedigt mich das auch sehr und dann bin ich froh am Freitagabend. Aber manchmal merke ich auch, dass ich so richtig leicht depressiv werde, wenn ich immer nur so auf dem Monitor gucke.
Mir geht das tatsächlich auch so und ich bin ja im Gegensatz zu dir jetzt schon länger nicht mehr im Labor tätig. Du bist ja immer noch zwischendurch, ne, im Reinraum, machst da was, genau, ja, schraubst im Labor, ja, oder guckst zumindest einen Doktorand oder so über die Schulter. Das habe ich ja komplett nicht mehr. Also mein Arbeitsalltag gerade jetzt auch in Zeiten von Corona mit den Studenten so sieht halt so aus, seit über einem Jahr sitze ich nur am Rechner und das macht mich wahnsinnig. Auf Dauer. Also das geht jetzt gerade noch, aber ich glaube, wenn das noch ein Jahr so geht und ich nicht irgendwie mal wieder vor einer Klasse quasi stehe, macht mich das auch wahnsinnig. Aber selbst das reicht mir eigentlich nicht. Also mir fehlt das Labor tatsächlich. Also ja, Schrauben, bauen, basteln, das fehlt mir unglaublich. Und da tobe ich mich gerade in der Wohnung tatsächlich ein bisschen aus beim Renovieren. Das ist so ein ganz, ganz, ganz winzig, mini kleines bisschen wie Labor. Also ne, so
aber da hätte ich
mit
auch
der
immer
Schleifmaschine
deine,
rumbauen.
Ja, da hätte ich auch immer deine Stärken gesehen. Unser alter Chef hat ja immer gesagt, wenn du jemanden neu einstellst, müsste man dem eigentlich drei Sachen hinlegen. Einen Schraubenzieher, einen Computer oder ein Blatt Papier und, was war der dritte? Ein Buch oder irgendwie sowas. Und dann
das waren jetzt schon drei Dinge.
Ja, ja, also dann weiß er entweder, ob der gerne liest, ob der gerne schreibt oder ob der gerne schraubt oder irgendwie so war das. Ne? Ich weiß nicht, ob das die drei Dinge waren. Und da ist, glaube ich, viel Wahres dran. Ne? Und du hattest immer ein Talent auch im Labor, die Fäden zusammenzuhalten und Dinge aufzubauen und zu optimieren an Anlagen. Also da
Das habe ich auch echt gerne gemacht.
Ja, ja, das habe ich ja auch gesehen, wie du da eher aufblühst, als sagen wir mal jetzt deine Diss schreiben. Also, das ja auch gemacht.
Das
aber
war
die
auch
hast
sehr
jetzt,
schön.
Das war so schön, dass ich dann etwas gestreckt habe zeitlich.
Ja, ja, genau.
Nee, aber ja, genau. Also
Also schreiben und so geht auch, ne? Und auch irgendwie was, weiß ich nicht, recherchieren, am Rechner was arbeiten, zur Not Code schreiben oder sonst was, alles okay, aber irgendwie mal rausgehen und was tun, also was ausprobieren, was bauen und das ist schon schöner.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Naja.
Eine Sache noch, hast du das mitgekriegt mit Excel und den DNA?
Ja, habe ich mitbekommen und das ist traurig.
Also, um das ganz kurz zusammenzufassen, man hat wohl festgestellt, oder uns weil seit Jahren festgestellt, dass Tausende von Fachartikeln, peer-reviewte Artikel haben Fehler. Und zwar, weil Microsoft Excel Gennamen automatisch uminterpretiert, nämlich als Datumsangaben.
Die haben halt unglückliche Namen.
Genau,
ne?
Also als Beispiel gibt es DEC1, DEC1. Das wird von Excel umbenannt in 1. Dezember, wenn es auf Englisch steht. Oder dann gab es wohl SEPT1. Offensichtlich 1. September wurde dann umbenannt. Ich weiß gar nicht, was ich am schlimmsten finde. Also das hat viele Ebenen. Zum einen, dass offensichtlich Forscher noch Excel benutzen. Aber
ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist eigentlich das Schlimme. Das ist das wirklich. Also du hast die Geschichte ja noch nicht ganz zu Ende erzählt. Es endete jetzt damit, dass die Gene umbenannt werden, oder?
Genau. Und zwar das Schlimme ist, offensichtlich benutzen Forscher Excel. Und zwar waren wohl diese Excel-Mappen waren als Supplemental Material, also wie ist das deutsche Wort, also so zusätzliche Materialien oder so,
genau,
hängen irgendwie so an Papern dran. Und dann haben sich jetzt Leute wohl mal angeguckt, irgendwie 35.000 Excel-Tabellen im Anhang von etwa 3.600 wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Die haben sie sich angeguckt und haben festgestellt, von diesen 3.600 Veröffentlichungen beziehen sich ein Fünftel davon auf Excel-Dokumente, die fehlerhaft sind. Und zwar genau fehlerhaft aus dem Grund, was wir gerade genannt haben, weil Excel eben diese Gennamen umdefiniert als Datum. Und damit, wenn man dann irgendwie, dann wird ja das Format geändert, das Format des Feldes im Excel.
Zelle, genau.
In der Zelle, genau. Und wenn du dann irgendwelche automatischen Analysen jetzt lassen würdest, dann fallen natürlich diese Zellen, wo vorher Deck 1 stand, fällt dann weg, ne? Weil da ist auf einmal ein Datum drin. Das heißt, da wird auch, das ist jetzt nicht nur ärgerlich, sondern da wird auch deine Statistik geändert im Zweifelsfall, ne? Und damit deine Wissenschaft. Und das ist halt ziemlich ärgerlich.
An der Stelle möchte ich kurz einwerfen, an der Stelle muss ich sagen, kann man Excel keinerlei Vorwurf machen. Das ist halt Software, die für, ne, was weiß ich, Buchhaltung oder sonst was gemacht ist. Ich finde es eher, also tatsächlich eher, also ein Skandal ist zu viel gesagt, aber ich finde es schon echt traurig, dass so viele Wissenschaftler, die in diesem Bereich arbeiten, die sich des Problems wahrscheinlich auch bewusst sind, trotzdem trotzdem ein Programm benutzen, das nicht dafür geeignet ist. Also warum? Vielleicht kann uns jemand aus dem Bereich ja mal erklären, warum dort Excel benutzt wird. Wenn das offensichtlich Fehler macht, warum macht man nicht einfach Textdateien mit Spalten und benutzt was Ordentliches? Warum dieses komische Format?
Und weil mir auch, also ich benutze jetzt Excel nicht, sagen wir mal, nach Möglichkeit, deswegen kenne ich mich damit nicht so gut aus, aber was ist denn jetzt hier eigentlich der größere Skandal, dass Microsoft Excel nicht in der Lage ist, diese Sachen richtig zu interpretieren oder dass Forscherinnen und Forscher nicht in der Lage sind, diese Autokorrektur auszuschalten? Geht das nicht bei Excel oder das kann ich irgendwie nicht verstehen oder sind die einfach nicht in der Lage dazu, dieses...
Oh, das weiß ich gar nicht, ob man das ausschalten kann, diese automatische Zellformatierung, aber selbst wenn man es kann, dann hast du das Problem, dass sobald jemand anders an seinem Rechner das Ding öffnet, wo es nicht ausgeschaltet ist und das irgendwie automatisch gespeichert wird oder so, ist es wieder weg. Also das Programm ist dafür einfach scheiße ungeeignet. Es sei denn, irgendjemand kann mir einen guten Grund nennen, warum man das tun sollte. Warum man nicht eine Plain-Text-Datei nimmt, die man in jede beliebige andere Scheiße reinfüttern kann. Warum dieses komische Format?
Ende vom Lied war, da so oder so nicht geregelt werden konnte. Also weder Excel hat irgendwie eine einfache Möglichkeit gegeben, um das abzuschalten und die Forscherinnen und Forscher wollen das wohl auch benutzen. Deswegen ist es jetzt dazu gekommen, dass das Nomenclature Committee der Human Genome Organization, kurz HUGO, gesagt hat, okay, dann ändern wir die Richtlinien zur Namensgebung von diesen Genen und sagen halt, ich zitiere mal, menschliche Gene dürfen ab sofort umbenannt werden, wenn ihre bisherige Bezeichnung den Umgang und Abruf von Daten beeinflussen. Also mit anderen Worten, genau das, was wir gerade gesagt haben. Und deswegen heißt jetzt DEC 1 eben wurde umbenannt in Delek 1 und Sept 1 wird jetzt Septin 1 genannt und so weiter. Das ist schon irre, ne?
Ja, das ist irre. Also ich finde das auch immer noch, also ich kann das nicht nachvollziehen. Also wenn das so ein haben wir schon immer so gemacht ist Ding, dann wäre das mal ein ganz dringender Weckruf, das zu ändern, oder?
Keine Ahnung. Schickt uns mal einen Audiokommentar, wenn ihr da in dem Thema seid und sagt, nein, wir müssen Excel benutzen. Kann ja wirklich sein, dass es einen guten Grund dafür gibt. Dann klärt uns mal auf. Also warum ist das noch der Standard? Aber vielleicht ist das genauso der Standard, dass immer noch viele Word auch in der Wissenschaft noch benutzen, um Manuskripte zu schreiben.
Finde ich auch, also wenn ich von der Uni-Verwaltung oder so, ne, wenn ich davon Mails bekomme, wo Word-Dokumente im Anhang sind oder Excel-Tabellen, kriege ich, also da wäre Wahnsinn.
Mein Gott, bist du ein Snob. Du kriegst Krise, wenn ach so, weil das jetzt kein PDF ist oder deswegen.
Ja, ich ärgere mich darüber. Warum schicken die so eine Scheiße rum? Am besten dann noch mit irgendwelchen Makros drin oder so. Das so, hier, ich habe hier meine Viren, nehmt sie. Nee, ich kann das nicht nachvollziehen, tut mir leid. Das, weißt du, auf der einen Seite wird mir irgendwie als Dozent gesagt, ich darf Zoom nicht benutzen, weil Datenschutz problematisch, ja, verstehe ich auch, ist auch ein Problem. Doof ist, wenn ich keine Alternative habe, die ähnlich gut funktioniert, die mir zur Verfügung gestellt wird. Und im gleichen Atemzug bekomme ich irgendwie Word-Dokumente zugeschickt. Nein. Das, naja.
Die Geschichte der Genforschung ist übrigens sehr spannend.
Eine Geschichte voller Missverständnisse.
Das wollte ich eigentlich so einführen, genau. In den 1990er Jahren gab es schon mal Wissenschaftler, die auch kreative Namen vergeben haben. Es gab nämlich schon mal das Protein Sonic Hedgehog.
Ah.
Und es gab das Gen, was jetzt heißt, wenn ich das richtig sehe, ZBTB7. Das hieß früher mal Pokémon.
Dummerweise verursacht dieses Gen Krebs und deswegen hat die Firma Nintendo 2005 rechtliche Schritte angedroht, dass dieses Gen wieder geändert werden soll. Und seitdem heißt es nicht mehr Pokémon, sondern mittlerweile eben hat es einen kryptischen Namen.
Ah.
Tja, so sieht's aus. Eine kleine Sache habe ich noch, die würde ich dir gerne noch zeigen, weil ich die ganz niedlich finde, möchte ich sagen. Ich habe davon gehört bei den Wild Mikes, die macht unter anderem Hoaxilla mit Tommy Krappweiß.
Tommy Krappweiß,
genau, ja, das ist so ein Zoom-Meeting, glaube ich, ne, im Wesentlichen, und die diskutieren dann verschiedene Themen.
Läuft auf, also die streamen das auf Twitch, oder?
Ich glaube schon, ja, weiß ich, ja, denke ich mal, ja. Auf jeden Fall hatten die zwei Gäste, Thorsten Fockherde und seine Tochter Jasmin, die programmieren ein Spiel. Und zwar das Spiel Rap Trails. Und man erahnt vielleicht schon, Rap und Trails, es geht um Chemtrails, die von Reptiloiden ausgebracht werden. Der Untertitel des Spiels heißt Rette die BRD. Also man geht davon aus, in diesem Spiel, dass all diese Verschwörungstheorien wahr sind. Und
da haben sie einen Gag liegen lassen, finde ich. Ich fände es schöner, wenn es wäre Rap Trails Rette die BRD GmbH. Ja, das wäre schöner gewesen,
ja,
oder?
Ja, das stimmt, ja. Da haben sie einen Gag liegen lassen, das ist gut, ja. Ja, das hätten sie das nicht ganz durchgezogen, das stimmt.
Ja.
Aber trotzdem, vielleicht kann der Titel sogar noch angepasst werden, denn es geht hier tatsächlich, sie würden gerne dieses Spiel programmieren, es ist noch nicht fertig programmiert, sie crowdfunden das, sie brauchen dafür 20.000 Euro und das letzte Mal, dass ich geguckt habe, waren die irgendwie bei 10.000, könnt ihr gleich nochmal gucken, wo die jetzt stehen.
13.900.
Ach guck, dann sind sie nicht mehr so weit weg, mal schauen, ob vielleicht der ein oder andere das so lustig findet wie ich oder wir, und vielleicht kommen dann ja noch ein paar Euro zusammen. Ich habe hier mal ein kleines Video mitgebracht oder einen Soundschnipsel aus einem Video. Da könnt ihr mal hören, wie die beiden selbst ihr Projekt vorstellen.
Vor etwa 20 Jahren bin ich selbst mit Verschwörungstheorien in Verbindung gekommen und hätte um ein Haar die Kurve nicht gekriegt. Seitdem kribbelt es in mir, weil ich selbst erlebt habe, wie gefährlich diese Theorien sind und sie sich immer mehr verbreiten. Irgendwann ist dann eine Spielidee draus geworden. Was wäre, wenn das alles stimmen würde? An einem Wochenende entstand der erste Beweis, dass so ein Spiel Spaß machen könnte. Dann habe ich die Idee vergessen. Denn ich hatte weder die Zeit noch das Geld, länger daran zu arbeiten. Das änderte sich mit Corona. Auf einmal schwurbeln Menschen, die man bis dahin für immun hielt. Endlose Diskussionen führen zu Frust und manchmal weiß man auch einfach nicht mehr weiter. Wir möchten mit unserem Spiel motivieren und helfen, diese Ignoranz zu überstehen. In Rap Trails müsst ihr im Auftrag der Echsenmenschen die Bevölkerung kontrollieren. Euch stehen dabei verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, wie Flugzeuge, Handymasten, Medien und Geheimwaffen. All diese Dinge sind mit Verschwörungstheorien belegt. Immer wenn ihr euch denkt, What the fuck? Habt ihr über den spielinternen Browser Zugriff auf weitere Informationen. Die Bevölkerung wird sich wehren und es entstehen Wutbürger-Demos, Schwurbel-Promis und esoterische Gegenmittel, die ihr eindämmen müsst. Hierfür müsst ihr zum Beispiel eure Chemtrails weiterentwickeln und euch entscheiden, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Wenn ihr gut seid, bekommt ihr von eurem Chef mehr Kohle. Euer Ziel ist klar, kontrolliert die ganze Bevölkerung, weltweit.
Ja, finde ich ganz spannend.
Würde ich jetzt auch noch mehr zu erzählen, wenn ich die Spur gehört hätte.
Okay, ich habe hier ein bisschen Schwierigkeiten.
Ja, alles gut. Ich hätte nur, also ich kann nur jetzt nichts dazu sagen, leider.
Also sie haben Schwurbel-Promis, kannst du einsetzen oder tauchen auf, wenn du da deine Chemtrails verbreitest und so. Also das hat schon recht interessante Elemente, sag ich jetzt mal. Vielleicht interessiert euch das ja. Wir haben mal den Link zu dieser Kampagne geteilt in die Shownotes. Vielleicht habt ihr da ja Lust drauf.
Vielleicht kriegen die das ja noch zusammen.
Ja.
damit bin ich durch mit dem, was mir passiert ist. Du bist auch durch, oder?
Ich glaube schon. Eins meiner Wochenhighlights war, ich hatte diese Woche, als wir uns bei unseren Nachbarn vorgestellt haben, bei den Neuen, man sagt ja netterweise Bescheid, dass man Lärm macht, ne? Hatte ich bei einem meiner Nachbarn einen Tricorder-Replika in der Hand.
Oh.
Sehr, sehr fein.
So ein richtiges billiges Ding oder schon was Feines?
Schon was Feines, so ein teures, also so aus Metall, richtig schwer und ja.
Welche denn? Next Generation oder erste?
Nee, erste. Also der dicke, dicke große Ding noch. Also war schön. Also hat mich gefreut. Das ist so der Moment so, ordentliche Nachbarn.
Ja, das wird gerade sein. Das ist schon kein schlechter Einstieg eigentlich. Ne?
Nee, war gut. Ansonsten habe ich, glaube ich, auch nicht mehr viel erlebt.
Haben wir Unterstützerinnen?
Oh ja, oh, das haben wir fast vergessen. Natürlich haben wir Unterstützerinnen. Und zwar, ihr seid sympathisch und vermittelt Themen, obwohl ich jetzt in Kurzarbeit bin. 1 Euro pro Folge, macht weiter so, von Lisa.
Ihr seid sympathisch und ihr vermittelt Themen?
Ja, sinnvolle Themen. Oh, da sinnvolle, da fehlt ein Leerzeichen. Wir vermitteln sinnvolle Themen.
Ich dachte,
sinnvoll. Nicht geschimpft, es kloppt genug, ihr habt es verdient, von Jens. Völlig unoriginell, für jede Folge 1 Euro, von Michael.
Go.
Dann 5 Wörem für die Wissenschaft, von Sebastian. Und zu guter Letzt mein Highlight, von Michael. Achtung, doppeldeutig, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Der war schön. Das ist so ein bisschen I see what you did there.
Genau. Ja, sehr schön. Ja, danke für die Unterstützung, das hilft sehr. Aber natürlich auch alles andere, wenn ihr uns irgendwo auf irgendwelchen Plattformen bewertet oder so, das freut uns immer sehr, wenn ihr uns Liebe zukommen lasst. Gut, dann kommen wir zu den Themen der Woche, denn wir haben ja auch, wir plaudern ja nicht nur, sondern wir haben tatsächlich auch ein bisschen Wissenschaft.
Ja, ein bisschen. Es ist bei mir diesmal ein bisschen knapp geworden mit dem Vorbereiten.
Ja, während du die zuckerwattesüchtige Schleifmaschine vor dir hergeschoben hast, konntest du natürlich schlecht recherchieren, Themen.
Ja,
also
das war schwierig. Schwierig.
Bis du entschuldigst. Thema Nummer 1, Gillette hatte nie eine Chance.
Okay, Thema Nummer 2, ein Leben in 3 Akten.
Thema Nummer 3, tierische Quarantäne.
Und Thema Nummer 4, das goldene Stück Scheiße.
Oh Gott. Und wir haben auch ein kleines Experiment, aber da war es bei mir auch ein bisschen knapp, aber ich stand neulich sinnierend vorm Kühlschrank und da habe ich etwas gemacht, was ich schon immer mal machen wollte. Wenn ihr das machen wollt, braucht ihr auch eigentlich nichts, außer möglicherweise euer Telefon.
Okay.
Also Smartphone, wenn schon. Ja. Wenn schon, denn schon.
Ja.
Okay, dann fangen wir mal mit Thema Nummer 1 an. Thema Nummer 1, Gillette hatte nie eine Chance. Man kennt ja diesen Härtetest, sage ich jetzt mal, den kennt man so aus Film, wenn so der Cowboy ganz gekonnt, oder ich weiß gar nicht, nee, wahrscheinlich nicht der Cowboy, der hat nie nach Diamanten gesammelt, aber andere Filme, Gangsterfilme so, wo der Gangster irgendwie so einen Diamant nimmt und damit so cool über Glas schneidet, um zu gucken, ob der Stein wirklich aus Diamant besteht, also zumindest aus etwas sehr, sehr Hartem, oder ob das einfach auch nur Glas ist. Ne?
Ja.
Damit kann man offensichtlich testen, welches Material härter ist. Wenn der Diamant ins Glas reinschneidet, dann ist der Diamant härter und damit zumindest ein Beweis dafür, dass es nicht auch um Glas handelt. Aber
das waren ja auch so die ersten Härteskalen, also auch im wissenschaftlichen Sinne Härteskalen. Ja. Was ritzt was?
Stimmt. Ne?
Also welches Material kann ein anderes ritzen?
Stimmt, ja. Genau, also da hat es tatsächlich dann auch Einzug in die reale Wissenschaft gehalten. Und genau wie du sagst, ne? Also eine vergleichende Wissenschaft. Was ist härter, was ritzt mehr quasi? Ne?
Ja.
Also damit sind wir groß geworden, das haben wir gelernt und auch irgendwie akzeptiert. Aber irgendwie habe ich mir nie eine wesentliche Frage gestellt. So Rasierklingen, ne? Oder Messer, beides völlig egal. Aber sagen wir mal Rasierklingen, die werden ja mit der Zeit stumpf. Obwohl das ja eine Stahlklinge ist, ne? Und die ist ja viel, viel härter als meine Bartflusen.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, aber auch spröde, oder?
Interessant. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, ja? Merk dir das, okay, mal, weil ja, die Frage, ja, ja, wollte ich dir überhaupt mal stellen. Also, wenn man sich das erstmal so anguckt, ne, so eine Rasierklinge, die ist ja eigentlich ziemlich optimiert. Also die Schneide, habe ich gerade schon gesagt, besteht aus Edelstahl. Was heißt in diesem Fall Edelstahl? Also dieser Stahl ist auch noch extrem sophisticated, also besonders vorbereitet. Dieser Edelstahl für die Rasierklinge hat irgendwie so eine geschichtete Mikrostruktur. Ich habe in der Literatur gelesen, nennt man Lattenmartensit, also gibt irgendwie Auskunft darüber, wie der Stahl gefaltet ist oder geschichtet ist. Die Tatsache, dass er so gefaltet ist, dass er so geschichtet ist, macht ihn besonders hart. Also so fangen wir schon mal an. Ne? Ist schon mal ein super Stahl eigentlich. Jetzt geht es aber noch weiter. Dieser Stahl wird noch beschichtet. Und zwar mit hartem Kohlenstoff. Das ist etwas, was wir beide kennen. Ich weiß gar nicht, ob du das noch miterlebt hast, aber unser alter Chef hat mal für, und ich vergesse es erst ehrlich gesagt immer, entweder Gillette oder Wilkinson diamantartige Kohlenstoffbeschichtungen auf Rasierklingen gemacht. Warst du da schon in der Arbeitsgruppe? Hast du das noch mitgekriegt?
Nee, da war ich noch nicht da.
Es sind auch diese amorphen Kohlenstoffschichten. Also die hat er, glaube ich, gar nicht mehr so sehr verfolgt, als du da warst. Damit war er dann schon fertig. Aber er hat mal irgendwann mit einem, ich glaube, es war Wilkinson, zusammengearbeitet. Aber da durften wir immer nicht drüber reden. Oh, jetzt habe ich es verraten. Mist. Aber ich glaube, jetzt ist es egal. Also Kohlenstoffüberzug, um es nochmal härter zu machen. Und darauf kommt, glaube ich, nochmal so eine dünne Polymerschicht, die nochmal für weniger Reibung sorgt. Und dann kennt man ja auch diese Rasierklingen, da sind die Schneiden ja auch nochmal in einem speziellen Winkel angeordnet, 17 Grad, glaube ich, habe ich gelesen, was auch dazu führt, dass so sozusagen der ideale Schneidwinkel getroffen wird. Und dann sind natürlich die Schneiden, also die Klinge vorne, die ist auch noch extrem dünn, 40 Nanometer dünne Kante. Also alles ziemlich ausoptimiert, aber das hilft halt nichts. Ne? Du benutzt diese Rasierklinge und irgendwann wird diese Rasierklinge stumpf.
Aber das ist ja im Sinne des Erfinders.
Ja, das ist auch noch so. Das ist die Quintessenz dieses Papers, wo ich dich gleich frage, wollen die das überhaupt möglicherweise nicht optimieren oder sind sie jetzt im Zugzwang? Also dieser Stahl ist eine ganze Größenordnung härter als das Haar, das es schneiden soll. Aber offensichtlich, nach einer gewissen Zeit des Gebrauchs, hält er diese Belastung nicht mehr stand. Und die Frage ist, warum eigentlich? Und das hat jetzt das MIT, also eine Forschergruppe am MIT, untersucht und publiziert in einem Paper, was sie genannt haben, How Hair Deforms Steel, veröffentlicht in Science am 7. August 2020. Und dafür haben sie Rasierklingen genommen und haben sich die nach jeder Rasur im Elektronenmikroskop angeguckt, um sich genau anzugucken, wie ändert sich die Schneidkante. Und jetzt kommen wir zu dem zurück, was du gerade schon angedeutet hast oder vermutet hast. Ich wollte dir hier jetzt die Frage stellen, was glaubst du, wie stellst du dir vor, dass diese Klingen stumpf werden? Also was ist der Mechanismus? Ich war tatsächlich irgendwie davon immer ausgegangen, dass ich gedacht habe, okay, die Haare können es eigentlich nicht sein, aber über die Zeit werden die Dinger halt wirklich schlechter. Vielleicht ist es auch dieses, die kommen dann nass wieder in den Spiegelschrank so und liegen da rum und rotten so langsam weg oder die Beschichtungen lösen sich langsam auf. Und deswegen dachte ich, werden die schlechter. Was glaubst du, du hast gerade schon eine Vermutung geäußert, was glaubst du, warum die Klingen schlechter werden über die Zeit?
Also die Vermutung, die du hast, finde ich auch ganz gut, weil das nämlich vorne so unglaublich dünn ist, die Spitze, ne, also die Schneidkante, dann haben wir ja ein sehr großes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen, zumindest an der Spitze, und dementsprechend auch sehr viel Angriffsfläche für Oxidation oder ähnliches, ne, also dass es dadurch halt verrottet oder oxidiert oder sonst was. Aber mein erster oder mein Gedanke wäre gewesen, ähnlich wie beim Messern, dass da so auf mikroskopischer kleiner Ebene kleinste Stücke rausbrechen.
Aber das ist schon irre, dass du das sagst, weil das habe ich mir stumpf werden sowohl beim Messer als auch bei der Klinge eigentlich immer so vorgestellt. Ich habe ja gerade schon gesagt, ne, die Klinge ist extrem scharf, 40 Nanometer Rundung irgendwie, ne? Das ist ja wirklich, was hat ein Haar? 100 Mikrometer? So,
oh, da bin ich gerade überfragt.
Oh, sollten wir wissen, ne? Aber sagen wir mal 100 Mikrometer. Und wie hier reden wir über eine Klinge, die hat 40 Nanometer Rundung vorne, ne? Also extrem präzise eigentlich geformt. Und ich dachte, stumpf werden heißt, diese Klinge wird, also der Radius vorne an der Klinge wird einfach größer. Kann man sich ja vorstellen, ne? Wenn der Radius jetzt, weiß ich nicht, ein Zentimeter wäre, dann hast du keine Angst mehr, dass du dich damit schneiden kannst. Und ich dachte eben, dieses präzise gefertigte Schneidinstrument wird einfach stumpfer, also so wie man sich stumpf werden wirklich vorstellt. Mhm. Aber genau das haben sie bei ihren ersten Messungen im Elektronenmikroskop nicht gesehen. Sie haben eben nicht gesehen, dass die Schneidkante rund wird, also nicht das klassische Abstumpfen, was man sich so vorstellt. Stattdessen haben sich tatsächlich, genau wie du es gerade vermutet hast, Risse und Kerben gebildet in der dünnen Stahlkante. Jetzt ist natürlich die Frage, Risse und Kerben in der Stahlkante, warum und wann in diesem Schneidprozess bilden die sich aus? Und das haben sie dann weiter untersucht. Und da gibt es, das Paper ist wieder schön, muss man sagen, da gibt es auch Videos, die man sich angucken kann. Also die haben verschiedene Videos gedreht, wo du den Messaufbau siehst. Du hast halt du hast die Gelegenheit dort oder in ihrem Aufbau können die eben mit diesen Schneiden Haare abschneiden im REM, im Rasterelektronenmikroskop.
Krass, also während des Schnitts, den kann man sich angucken.
Genau, die drehen Filme dabei quasi. Also,
da muss ich mal kurz draufklicken.
Und in den Supplemental Information findest du sie natürlich. Ja. Und dabei konnten sie eben auch sehen, dass sich Risse ausbilden. Jetzt könnte man ja sagen, okay, aber auch das ist ja irgendwie schwer nachzuvollziehen. Also ich habe eine Kante und da laufen dann Risse rein. Schön und gut. Aber warum macht das die Kante stumpf? Weil es ein bisschen so ist, wie du gerade schon gesagt hast. Da laufen nicht nur Risse rein, sondern da kommen auch Kerben rein. Und wie bilden sich diese Kerben? Weil zunächst die Mikrorisse tatsächlich senkrecht zur Kante in die Stahlklinge reinlaufen. Dann ändern sie aber irgendwann ihre Richtung, laufen parallel zur Kante und laufen dann auch wieder zurück. Und dann merkst du schon, dann haben diese Risse quasi einen Bogen in die Klinge rein geschrieben und dann brechen regelrecht Stücke ab. Also da platzen Stücke aus dieser Klinge raus. Und damit hast du genau das, was du gerade beschrieben hast, ne? Also so Abplatzungen und Kerben, die sich bilden.
Hast du das Paper zufällig in der Uni dir das Video angeguckt?
Ja.
Das ist nämlich hinter einer Paywall.
Oh, okay, das ist ärgerlich.
Ich kann es nicht sehen. Das ist doof. Das ist sehr doof. Und da hilft Sci-Hub leider auch nicht weiter.
Ich gucke mal, ob ich das irgendwie befreien kann.
Naja.
Weiß ich noch nicht. Also müssen wir mal gucken. Vielleicht gucken wir uns im Videostream an. Sollen wir uns im Videostream mal angucken? Also dann bin ich aber nicht.
Das wär illegal, oder?
Und ich bin da nicht an der Uni eigentlich. Das ist schwierig. Dann müsste ich.
Warte mal.
Naja, ist auch egal erstmal.
Naja, ja.
Ich guck mal. Vielleicht mache ich morgen einen. Film mich aus Versehen.
Sicherheits.
Genau. Okay, also die Frage, wie bilden sich diese, oder wann bilden sich jetzt diese Kerben? Dafür haben die Wissenschaftler verschiedene Haare, verschiedene Durchmesser und in verschiedenen Winkeln an den Klingen vorbeigeführt oder haben die von den Klingen schneiden lassen. Und es zeigt sich, wenn die Klinge genau im rechten Winkel auf das Haar trifft, dann bleiben die Klingen mehr oder weniger intakt, also dann brechen weniger wahrscheinlich da Stücke raus. wenn die ganz, aber 90 Grad ist ja unrealistisch, ne? Also du hast ja normalerweise beim Rasieren keine Klinge, die 90 Grad zum Haar steht. Also du versuchst dich natürlich nah ranzuarbeiten, aber richtig 90 Grad, dann müsstest du ja wirklich flach über die Haut schneiden. Das machst du ja eigentlich nicht. Deswegen haben sie die gleichen Experimente im Rasterelektronenmikroskop mit einer realistischeren Winkelneigung gemacht von 21 Grad. Und da haben sie eben gesehen, dass sie plastische Verformung des Stahls beobachtet haben und eben auch Kerben an mehreren Stellen. Man könnte auch präziser formulieren, sagen, nicht an mehreren Stellen, sondern an bestimmten Stellen. Denn der Stahl ist inhomogen. Wir haben ja gerade schon gesagt, ne, Stahl wird gefaltet. Das heißt, auch Stahl besteht ja aus verschiedenen Komponenten und der hat eben weichere und härtere Anteile. Und diese Inhomogenität, die spielt offensichtlich eine Rolle, weil sich gerade dann natürlich an den weicheren Stellen zunächst einmal diese Risse oder Kerben initial bilden und von daher von diesen Orten laufen dann die Risse weiter durchs Material. Hm. Was sie in dieser Studie dann auch noch gesehen haben, ist, dass die Dicke oder die Zahl der Haare wohl relativ wenig eine Rolle spielt. Dafür dann noch ein anderer Faktor, den sieht man auch ganz gut in dem Video, nämlich der Tatsache, dass jedes Haar in der Lage ist, zwei Kerben zu schlagen in die Schneide. Und zwar dann, wenn du anfängst, durch das Haar zu schneiden und wenn du aufhörst, durch das Haar zu schneiden. Das sind die Momente, wo die meisten Risse auftreten. Warum? Weil das Haar wohl so aufgebaut ist, dass es gerade außen sehr hart ist. Also das hat halt einen etwas weicheren Kern und eine härtere Hülle. Und die Wissenschaftler begründen das jetzt so, wenn du also anfängst, so ein Haar zu schneiden, also den ersten Schnitt in das Haar reinmachst, dann trifft diese harte Hülle besonders auf die Klinge. Und dann bist du erstmal in der Mitte und schneidest satt durch und dann am Ende wird es irgendwie nochmal eine höhere Belastung für die Klinge. Mhm. Und damit, genau, das ist der zweite Faktor, der wohl eine wesentliche Rolle spielt.
Das ist schon faszinierend. Also ich sehe gerade diese Videos. Ich habe, nein. Also ich weiß nicht, ob es genau diese Videos sind. Ich habe mal ganz kurz ein bisschen gegoogelt und auf der Seite des MITs gibt es eine Pressemitteilung und da sind GIFs drin. Von den Videos, also von den Schnitten. Und da sieht man tatsächlich einmal so eine Draufsicht, wo so ein Haar längst, also lang geschnitten wird, also so ein bisschen so längst aufgeschnitten. Dann sieht man es einmal von der Seite, wo man auch wunderschön sehen kann, wie sich die Klinge verbiegt durch das Haar. Also das kann man wunderbar sehen. Und links daneben läuft die Spannung oder die Kraft. Was ist es? Kann ich nie erkennen, ist zu klein. Und ganz unten dann nochmal mehrere Haare abgeschnitten werden. Ich habe es auch gerade schon in den Shownotes dazu geworfen.
Ah, sehr gut. Also ihr könnt, es ist befreit und ihr könnt die Videos euch auch angucken. Ja, genau. Und diese Bedingungen müssen zusammenkommen. Also der Winkel muss stimmen. Diese Inhomogenität im Stahl ist entscheidend. Und die Eigenschaft des Haars ist eben auch entscheidend dafür, dass dann eben solche Mikrorisse entstehen. Und das übrigens, weil das alles zusammenkommen muss, das ist auch der Grund, warum kommerzielle Rasierklingen jetzt nicht sofort stumpf werden, sondern erst nach mehrfachem Benutzen. Ne? Denn diese Haare müssen dann eben erst auch die weicheren Stellen im Stahl treffen, nach und nach. Und deswegen wird halt mit jeder Benutzung so eine Klinge stumpfer und stumpfer. Jetzt war ich irgendwie erstaunt. Also so ein Hersteller von Rasierklingen, ne? Also wenn wir schon angesprochen worden sind, dass wir mal Beschichtung machen sollen, ne, für Rasierklingen, die müssen die Dinger doch mal im REM gehabt haben, ne? Und die müssen sich doch eigentlich auch mal nach der Benutzung die Teile angeguckt haben, oder? Also müssten die nicht längst mal gewusst haben, dass da Kerben drin sind in diesen
Klingen? Ja, aber mag sein, aber selbst wenn es weiß, wo ist denn die Motivation, ist besser zu machen.
Meinst du, die wollten die Klingen so behalten, wie sie sind?
Wenn ich ein Produkt verkaufe, das natürlich eingebaut nach X Benutzungen kaputt geht, warum sollte ich es besser machen, wenn es niemand anders besser macht?
Und was, okay, dann anschließend die Frage, was passiert jetzt? Jetzt ist dieses Wissen, diese Katze ist jetzt aus dem Sack, ne? Wird jetzt, wenn Gillette jetzt anfängt, ihre Klingen besser zu machen, dann wird Wilkinson nachziehen. Werden wir dann vielleicht nie mehr neue Klingen kaufen müssen oder viel, viel seltener? Oder einigen die sich da drauf, dass sie sagen, ja komm, dann machen wir Faktor 2, aber...
Das wäre ja illegal. Stimmt. Nee, ich glaube, da wird sich gar nichts tun. Also,
wahrscheinlich
das
nicht,
ist.
Ja. Kann man leider nichts dran ändern.
Also, wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, wenn es jetzt eine neue Firma gibt, die irgendwie also du kannst ja Diamantskalpelle machen, so aus Einkristallen. Wenn man daraus jetzt Rasierer machen würde, ne, so Diamond Blade oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass man damit den Markt aufräumen könnte. Ne? Stell dir mal vor, du hättest einen Rasierer, wo du nie die Klinge wechseln müsstest.
Tja.
Dazu muss man aber auch sagen, also ich rasiere mich relativ selten. Ich bin ja Bartträger aus Faulheit. Und wobei das auch nicht immer funktioniert. Der wird halt irgendwann zu länger und dann muss ich ihn stutzen, weil es sonst scheiße aussieht. Aber dafür benutze ich ja so eine Haarschneidemaschine, die ich mittlerweile auch für meinen Kopf benutze. Da habe ich einen sehr guten Tipp bekommen und bin mit diesem Gerät sehr zufrieden. Aber als ich mich noch gelegentlich mal rasiert habe und so, habe ich ja relativ schnell, genau wie mein Bruder, gewechselt zu so einem Rasierhobel, wo du so eine einzelne Klinge reinlegst und die dann zudrehst und die so leicht gebogen wird, womit halt, also dann dich rasierst. Damit kannst du dich auch im Grunde nicht mehr schneiden als mit so einem Wilkinson oder irgendwas. Geht genauso gut, kostet nur einen Bruchteil davon. Also ich sehe die Notwendigkeit von so einem Gillette Mach 3 Wilkinson Protect 5 Hyper irgendwas. Also ich sehe die Notwendigkeit nicht. Also warum man die benutzt, sollte, weil die Klingen, die kosten ja ein Vermögen. Das ist ja unglaublich teuer und genauso gut kannst du dir so einen ordentlichen Rasierhobel holen und dazu irgendwie so ein 100er-Pack Klingen aus weiß nicht, aus London, Türkei, Timbuktu, wo auch immer her und die kosten Apfel und ein Ei. Weil, ne, wäre halt schon seit über 100 Jahren hergestellt, da weiß man mittlerweile, wie es geht. Und wenn da dieser ganze Plastikkladderadatsch mit irgendwelcher Lagerung und sonst was nicht drumrum ist, sondern es wirklich einfach nur die blanke Klinge ist, ne, dann kostet das auch nichts.
Tja, bis dahin können wir nur sagen, also wenn ihr.
Was benutzt du denn? Du bist ja kein Bartträger.
Ich habe schon einen Bart, ne? Also, aber an den Seiten rasiere ich immer. Schaust du mich überhaupt gar nicht an?
Ja, schon, aber du hast ja zum Teil, also ne, du hast jetzt nicht so einen krassen Vollbart.
Das stimmt, ja, da hast du recht. ja, ich benutze die 0815-Dinger aus dem, also ich bin nicht also so ein...
Vom DM irgendwas.
Ja, ich bin nicht so ein Bartschneider... Ästhet oder Gourmet oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich nehme irgendwas.
Ja.
Aber immer irgendwas Billiges.
Ja.
Also nicht Gillette oder Wilkinson oder irgendwie sowas.
Die sind auch einfach nur teuer. Ich verstehe. Also,
was am meisten daran auf den Geist geht, ist dieser Innovationsdruck, ne? Dass die ständig noch eine Klinge drauf machen, noch eine Klinge, fünffach schneide, noch ein Gelenk, ja. wie der Dr. Best, ne? Der ja auch irgendwann immer irgendwas dreht sich noch mehr und da wird noch eine Batterie reingebaut, damit die noch leicht vibriert oder so. Meine Fresse. Und das ist einfach nur noch, du musst halt dieser Diversifizierungsdruck, ne? Also du musst irgendwas Neues haben, um dich auf dem Markt behaupten zu können, obwohl so ein Produkt wie eine Zahnbürste vermutlich völlig auskonstruiert ist, ne? Da ist ja nichts mehr zu machen. Aber die müssen dann wieder was, also das ist wirklich albern, muss ich sagen.
Also wenn ich das gerade richtig sehe, ist das aktuelle Modell von Gillette zum Beispiel der Fusion 5, also nee, der Fusion Pro Glide 5.
Okay, was verspricht der?
Nein, das ist der Fusion 5 Pro Glide heißt der. Testsieger der Stiftung Warentest.
Aha.
Du willst die glatteste Haut, sanfteste Rasur, die langlebigste Rasierklinge? Dann wähle einen unserer 4 Testsieger. Getestet wurden 17 Systemrasierer, bla bla bla. Aber was kann der denn? Was ist denn das Tolle an dem Schild? Also der hat ein riesiges Gelenk, der hat irgendwie eine Klinge, der hat Lagerung, der hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich kocht er auch Kaffee, wenn er morgens früh in die Küche legt oder so. Ich habe keine Ahnung.
Tja.
Oh, warte mal, es gibt personalisierte Rasierer. Du kannst dir da was draufdrucken lassen. Du kannst dir sogar ein Bild von deinem Baby. Ja, ernsthaft? Ernsthaft, Gillette? Ich bin gerade auf der Gillette-Seite und du kannst dir deinen personalisierten Rasierer machen lassen. Und da kannst du dir im untersten Teil des Handgriffes kannst du dir kleine Bilder einsetzen lassen. Und die Beispiele sind hier das Bild von einem Kind, also von einem Baby, und rechts darunter von einem Mann auf seinem Rennrad.
Echt geil.
Ja. Oh, dann, oh Gott, es wird immer besser.
Wo muss ich da hingehen?
Warte, ich schick dir den Link. Scroll langsam hoch.
Ich bin auf der langweiligen Dr. Best-Seite gerade. Da möchte ich ja gar nicht. Das ist ja wirklich unglaublich langweilig. Da sehe ich nur Dr. Best Vibration, Multi-Expert und so weiter. Aber, die Gillette-Seite. Och, die sehen aber gar nicht schlecht aus.
Oh, so Herzen,
die
kann ich da auch rein?
Ja, warte, jetzt scroll mal langsam runter. Das
der Blaue sieht aber geil aus. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich bin ja auch so technikbegeistert. Wenn die jetzt irgendwie auch nur ansatzweise mir vermitteln können, dass das die bessere Technik ist. Oh Gott, Schritt 1, wähle deinen Rasierer und klicke auf Personalisieren.
Genau,
lade ein Foto hoch.
Ja, du kannst den Fusion 5 Pro Shield Chill Rasierer bekommen. Genau, designe deinen individuellen Rasierer. Erstmal das Kind, hast du gesehen?
Oh Gott.
Das zweite hast du auch gesehen, der Typ auf seinem Rennrad.
Ey, das
und
ist
Nummer 3.
Super Komm. Vater steht da noch
Komm, und Nummer 3 direkt da drunter.
Oh, geil.
Eine junge Dame mit einem Doktorhut auf und einem Diplom in der Hand.
Ist das die
und
Tochter das oder rasiert die sich selber mit dem Ding?
Ich habe keine Ahnung.
Geil.
Ja, schön, ne?
Das ist schon geil.
Das ist schon... Ach Gott.
Also ich finde, ich sollte dir einen Gillette-Rasierer personifiziert, ich gehe einfach auf deinen Instagram-Account, such mir irgendein Bild aus und druck dir das auf so ein Gillette und du machst das gleich.
Oh nee, wenn dann natürlich, oh ich sehe gerade, es gibt Gillette Labs.
Was? Jetzt wird die Wissenschaft Alter, auch dafür. Wo muss ich da drauf?
Oben auf, das ist jetzt ein bisschen langweilig für die Zuhörer, ne? Wir surfen auf der Seite. Es gibt oben neben, also in dem Menü neben personalisierte Rasierer, gibt es den King C Gillette.
Ja.
Das
Razor, was ist das denn?
Heated Razor, genau. Und geh da mal drauf. Das sieht aus, als ob das der Rasierer von Thanos persönlich wäre. Also, der ist für diese Furchen im Kinn verantwortlich. Ich habe keine Ahnung.
Angenehme Wärme auf Knopfdruck, dank Wärmestreifentechnologie, die sich für sofortige und kontinuierliche Wärme sorgt. Ernsthaft? Was ist denn mit den Männern los?
Das ist der Heated Razor.
Unglaublich angenehm. Wärmestreifen und den 5 Gillette Rasierklingen. Ach Gott.
Wahlweise 43 oder 50 Grad.
Guck mal,
jetzt für 200 Euro.
Alter, 2 Wärmestufen sorgen für optimale Rasurkomfort bei wahlweise 43 oder 50 Grad.
Alter.
Innerhalb von Sekunden. Guck mal, da ist noch ein Wärmezeitdiagramm. Da kannst du sehen, wann der seine Wärme erreicht. Leider haben sie die Einheit vergessen. Also entweder ist es eine Minute oder eine Sekunde, bis das Ding warm ist.
Ja, tippe ich mal auf eine Sekunde, oder?
Oh, hier, guck mal.
Der kann so geladen werden.
Hier so ein,
Alter, was für ein
Testimonial. Hier sagt einer, Theodor sagt, ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich liebe diesen Rasierer.
Ach Gott.
Ja, geil. 200 Euro kostet das Starter-Set. Yep. Was kosten denn aber wohl diese Klingen? Weil irgendwie müssen die ja auch heizen.
Da kann man doch irgendwelche benutzen, oder?
Ah, hier, 10 Rasierklingen.
Ah.
25 Euro kostet eine. Nee, 4.
Was?
4.
Also, ja, dann ist ja, ne? Guck mal, 8 Stück gibt's für 50. Ey, die haben sie
Alter,
doch nicht mehr alle,
ja, das
oder?
Ist aber to the max. Mehr geht nicht. Stumpf sind die Dinger immer noch wie Sau, ne? Weil sie sich nicht mal bequem...
Warm!
Weil sie sich nicht bequem mal in ein Raster-Elektronen-Mikroskop zu legen. Aber warm. Ja, geil. Haben wir eigentlich noch Themen oder damit sind wir ja eigentlich durch?
Ich wollte gerade gucken, was noch die Konkurrenz macht. Aber
ich glaube, dabei belassen wir es erstmal.
Ja.
Ihr seid,
aber ist schon,
ihr seid ein,
ist schon
fröhlich
hart
eingeladen, uns Gillette-personifizierte Wärmebild-Rasierer zu schicken. Nee, lasst mal. Das ist mir zu viel Müll dann.
Ja, tatsächlich. Meine Güte.
Aber da
Güte.
Kann der Dr. Best noch nachziehen. Da ist ja überhaupt keine Bilder auf der Zahnpasta.
Nix.
Ach, traurig. Gut, machen wir mal Thema
ja,
Nummer zwei.
Gehen wir zurück zum, jetzt muss ich mal gucken, wo ich meine Sendungsnotizen habe bei dem ganzen Scheiß. So, da. So, Thema Nummer zwei. Ein Leben in drei Akten.
Oh, wird's traurig oder?
Nee, eigentlich nicht. Wir werden, ja doch, wo ein bisschen. Wir werden ja alle stetig älter und älter. Und älter.
Okay.
Und mir ist dabei letztens aufgefallen, egal wie alt man ist, das ist so ein, ich glaube, psychologisch-soziologisches Ding, man empfindet sich selbst als immer als die junge Generation oder halt die Jüngeren. Mir ist das bei meinen Nachbarn aufgefallen, als ich mich mit meiner Frau unterhalten habe, boah, voll nett, die sind alle voll jung in unserem Alter und so. Ne? Und dann, also ich habe einen Nachbar, der ist 38 und die Nachbarin, die wir noch kennengelernt haben, ist glaube ich 36 oder so oder also auch so grob in unserem Alter. Da dachte ich so, merkst du selbst, ne? Also hört das irgendwann auf?
Ey, das muss ja irgendwann aufhören, oder? Also wenn du in Rente gehst, kann das ja eigentlich nicht mehr sein, dass du noch denkst, ich gehöre zu den ganz Jungen, oder? Oder sagt man dann immer noch so, ja, beim Kopf?
Ja auch nicht, aber
im Kopf bin ich. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich finde mich auch wahnsinnig jung. Aber vielleicht möglicherweise, ja, wahrscheinlich läuft man dann in eine echte Falle. Wahrscheinlich denkt mein Sohn, boah, ist der alt, ist der dumm.
Ja.
Also so ist der träge, der versteht gar nicht. Also manchmal erklärt er mir mal so mein Telefon, nicht, dass er das müsste, aber da merkt man schon, dass er, glaube ich, glaubt, ich bräuchte Hilfe.
Ja, das, also ich, irgendwann kommt man ja an den Punkt, ne? Also, wo einen auch Sachen aus der Jugend gar nicht mehr interessieren oder wo man sagt so, pff, nee, da muss ich nicht mehr haben, da bin ich durch mit. Mhm. Bei mir war so ein Phänomen TikTok. Da habe ich so, nee, danke, ich verzichte. Weiß ich nicht.
Könnte sein,
vielleicht,
ja. Aber interessante ja, also, Frage, ja. Wann kommt der Moment, wo du selber sagst, ich oder wir haben ja das große Glück, das stelle ich immer wieder fest, in der Wissenschaftswelt bleibt man ja noch sehr, sehr lange der Junior-Wissenschaftler. Ne? Manchmal kann ich ja nur noch drüber schmunzeln, wenn ich immer noch als der Junge und der Junior-Wissenschaftler angesehen werde. Aber das ist man ja relativ lange.
Ja. Ja, das, also das gehört auch eigentlich nicht zum Thema. Mir ist das nur aufgefallen bei der Vorbereitung, so irgendwie, man empfindet sich immer noch als jung und hört das irgendwann auf. Also, wenn ich überlege, als ich so 18, 20 war, kam mir Ende 30 wahnsinnig alt vor. Ne?
Ja, ist
und
ja
jetzt
gut jetzt.
Was denn? Ja. Wenn eine 4 vorne steht, dann ist es vorbei. Ja. So. Wir hatten ja auch mal das Thema, dass einem die Zeit mit dem Alter immer schneller vorkommt. Mhm, ne?
Ja.
Das, ich weiß gar nicht mehr, woran das lag. Wir hatten da eine Theorie, oder?
Wir hatten,
dass man weniger oder sogar ein Paper, ne? Dass man weniger wahrnimmt.
Ja. Unter
so.
Anderem glaube ich, dass du immer, wenn jetzt, sagen wir mal, meine Tochter auf das letzte Jahr zurückblickt, dann ist das ja ein Viertel ihres Lebens, also
ja,
viel. Ne?
Ja.
Und für uns ist es nur noch ein Bruchteil von unserem Leben. Deswegen vergleichst du das ständig mit diesem, was du schon alles erlebt hast.
Stimmt. Naja, wie dem auch sei. Es geht um Altern tatsächlich. Ne? Also wie gesagt, ein Leben in drei Akten. Irgendwann wacht man morgens auf und es beginnt einem Sachen weh zu tun. Oder zu zwicken. Ne?
Ich hab ja, in dem Zusammenhang habe ich ja den schönen Begriff des Anlaufschmerzes gelernt. Ne? Wenn ich morgens aufstehe, tun mir die Füße weh oder so die Fußgelenke. Und das ist der Anlaufschmerz. Der ist dann nach irgendwie einer Minute weg oder so. Aber die erste Minute tun meine Füße weh oder meine Fußgelenke.
Ich habe das teilweise in meinen Fingergelenken, dass die, wenn ich morgens, also wenn ich meine Hand lange nicht bewegt habe und morgens aufwache und die bewege, dass mir an einer Hand so ein Finger ein bisschen wehtut, was aber auch nach einer Zeit weggeht. Ne? Also,
willkommen bei Senioren-Cast.
Ja, genau. Kurz gesagt, man wacht irgendwann morgens auf und zack, man ist alt. Ne? Also das ist nicht schleichend, sondern das ist so von heute auf morgen. Mhm. Das war natürlich rein subjektives Empfinden, wobei einer Studie, die ich jetzt vorstellen möchte, zu folgen, da vielleicht sogar ein bisschen mehr dran ist, als man denkt, dass man plötzlich alt ist und nicht langsam altert. Weil diese Annahme, dass wir stetig älter werden, ne, dass das so ein monotones, stetiges Wachstum quasi ist, die mag auf der Zeitskala richtig sein, ne, dass Tag für Tag vergeht. Die Frage ist, ob die auf deiner biologischen Uhr genauso linear vergeht oder nicht. Und genauso stetig.
Okay.
Also wirst du auch biologisch jeden Tag einen Tag älter oder macht es da Sprünge?
Ah, da macht es auf jeden Fall Sprünge, oder? Könnte ich mir vorstellen. Also bei den Kindern hat man immer das Gefühl, die machen Entwicklungsschübe regelrecht. Und da würde ich dann sagen, wenn du so mit der Denke da dran gehst, könnte ich mir schon vorstellen, dass eben nicht linear ist, sondern dass es so Plateaus gibt, wo du sagst, okay, jetzt tut sich gerade mal relativ wenig und dann bist du eine Woche auf Dienstreise, kommst nach Hause und du denkst, was ist denn mit dem Kind passiert?
Mhm.
Könnte ich mir gut vorstellen.
Das wäre dann so die kognitive Entwicklung von Kindern und so, ne? Und was sie motorisch und so weiter hinbekommen.
Genau, ja.
Die Frage, der die Forscher hier nachgegangen sind.
Richtig aber, Alter tatsächlich. Also,
genau, richtig Alter, okay. Biologisches Alter.
Oh, das ist interessant, ja.
Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Meine liebe Frau hat mir nämlich ein kaltes Getränk mit Eiswürfeln und einem Strohhalm drin gegeben. Der Strohhalm ist der Grund dafür, warum sich der Kater sehr für dieses Getränk interessiert. Ja.
Aber übrigens, so. da hatte ich auch so einen Artikel zugelesen neulich bei Hundejahren. Ne? Ich weiß nicht, wie funktioniert das mit den Hundejahren? Ein Menschenjahr ist wie viel Hundejahre? Sechs, sieben, acht, irgendwie sowas. Und da sagten die auch, das kann man aber so nicht rechnen, weil irgendwie, es ist jetzt nicht so, dass nach 2 Jahren der Hund quasi aus der Pubertät ist, in menschlichen Dimensionen gesprochen, sondern es geht viel, viel schneller irgendwie, wenn ich mich recht erinnere. Also die Skala ist auch nicht linear, wenn du vergleichen willst, Menschenjahr in Hundejahre. Also, aber da wäre es natürlich auch die Frage, wie verläuft die Entwicklung? Und die geht halt bei Hunden irgendwie, glaube ich, am Anfang relativ schnell, dann tut sich lange nichts und dann wird es nochmal schneller oder irgendwie so. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig, aber jedenfalls nicht linear. Aber darum geht es ja bei dir jetzt nicht. Du sprichst von der realen, vom realen Alter. Und woran macht man Alter genau fest?
Das ist so eine Frage, ne, woran man biologisches Alter festmacht. Es war ja irgendwie, was gab es nochmal, die Länge der Telomere oder so? Hieß ja, es genau. Telomere? Ja, irgendwie sowas, ja. Die Forscher hier haben sich was anderes angeguckt und zwar haben die, in dem Paper geht es darum, dass sich Forscher das Phänomen Altern ein bisschen genauer angeguckt haben und die haben sich hier einen anderen Parameter angeguckt und zwar bestimmte Konzentrationen von Proteinen im Blut von Testpersonen über eine längere Lebensspanne.
Okay.
Also genau genommen über die Lebensspanne. Und zwar haben die sich, also ich kann ja erstmal sagen, wie das Paper heißt. Das heißt, Undulating Changes in Human Plasma Proteome Profiles Across the Lifespan. Erschien in Nature Medicine am Ende des letzten Jahres schon, also ist ein etwas älteres, und kommt aus den USA. Was haben die genau gemacht? Die haben versucht, objektiv irgendwie Alter zu messen oder Alterung und haben sich dafür das Blutplasma von 4263 Menschen im Alter von 18 bis 95 angeguckt. In dem Blut haben die quasi, also jetzt, ne, also ich wollte gerade großes Blutbild sagen, aber die haben sich in dem Blut verschiedene Proteine angeguckt und zwar relativ viele verschiedene. Also ist ja erstaunlich, was in unserem Blut so alles drin ist.
Ja.
Die haben sich 2925 Proteine angeguckt.
Puh.
Und die Konzentration davon, und zwar halt bei den Menschen verschiedenen Alters, ne? Also, und geguckt, ob sich die Konzentration dieser Proteine mit dem Alter ändert. Und tatsächlich ändern sich teilweise die Konzentration dieser Proteine mit dem Alter. Und zwar von diesen 2925 Proteinen ändern sich bei 1379 die Proteine mit dem Alter, also die Konzentration der Proteine.
Kann man sich vorstellen irgendwie, oder? Also, dass sich so ein bisschen der Cocktail ändert, je nachdem, genau, in welchem Lebensabschnitt du gerade bist. Also, wenn du mehr Muskelmasse aufbauen musst, sag ich jetzt mal, dann weil du jünger bist, dann könnte man sich vorstellen, dass andere Proteine zu finden sind, als wenn du, ja, alterst und andere Befindlichkeiten hast.
Genau, die Forscher sagen auch, sie gehen davon aus, dass mit der Konzentrationsänderung der Proteine, dass das quasi eine Nachwirkung von einer größeren Änderung im Körper ist. Also, dass sich im Körper generell irgendwie Zellzusammensetzung oder ähnliches ändert und eine Auswirkung davon eine Änderung in diesen Proteinen. Also in diesen Proteinkonzentrationen ist. Mhm. Wenn wir jetzt kontinuierlich altern, ne, würde man ja sagen, dass sich das kontinuierlich über die Zeit ändert. Ne? Dass also diese Konzentration, dass die so mal weniger werden, mal mehr und so, oder halt kontinuierlich weniger, während wir altern.
Aber ne? Jedenfalls nicht sprunghaft irgendwie. Ne?
Genau. Genau. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Genau das passiert.
Puh, das heißt, da wäre dann wirklich so der Moment, wo du gerade gesagt hast, ab wann ist man alt? Das könnte man dann spezifizieren, zeitlich.
Genau, also die haben tatsächlich über den kompletten Datensatz hinaus drei signifikante Alter gefunden, wo sich dieser Konzentrationscocktail von Proteinen im Blut deutlich ändert. Und zwar im Alter von 34 Jahren. Im Alter von 60 Jahren und im Alter von 78 Jahren.
Alles wahrscheinlich mit Fehlerbalken, ne? Also wir es nicht, also irgendwann um die 60 ändert
nee,
sich
nee,
das.
Nee, 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 ja, ja. Hängt natürlich auch noch davon ab, wie fit die Leute sind und so weiter. Da kommt auch gleich nochmal ein bisschen was zu. Aber so statistisch über den ganzen Rotz, also über die 4263 Leute verteilt, kann man schon deutlich Knicke sehen bei 34 Jahren, 60 Jahren und 78 Jahren, da so drum, ne? Plus, minus zwei, drei Jahre. Das ist interessant, ne? Also das heißt, deshalb auch der Titel Ein Leben in drei Akten. wobei ich gerade merke, das sind, warte mal, 34, 60, 75, das sind vier, verdammt. Also das sind vier Akte, weil drei Änderungen.
Naja.
Wenigstens ist es mir noch aufgefallen.
Ja, aber
es sei denn, bei 78 ist die letzte Änderung tot.
Ja, dann ist das ist sehr schlagartige Änderung der Blutzusammensetzung. Aber haben die denn jetzt auch irgendwas dazu gesagt? Hier richten sie übrigens gerade sehr stark aufs Dachfenster, falls ihr was davon
Man
hört. Ja, echt? Okay, ja, sorry. Aber es scheint ein ganz kurzer Schauer zu sein. Kann man dann auch eine Verhaltensänderung sehen? Nee, dann wäre das wahrscheinlich schon früher aufgefallen, oder? Also erstmal.
Das nicht, aber wie gesagt, die Forscher gehen halt davon aus, dass sich da um diesen Zeitpunkt halt im Körper grundlegend was ändert. Also, dass man da tatsächlich grundlegend altert.
Aber sie wissen noch nicht, was sich im Körper dann ändert,
ne? Nee, genau. Das nicht.
Ist ja krass, ne? Weil so was Fundamentales irgendwie noch nicht geklärt ist. Boah, wird laut hier.
Es geht. Okay. Das Witzige daran ist, die Forscher haben auch noch quasi daraus ein System aufgebaut, wo sie aus dem Mix von 373 ausgesuchten Proteinen, wenn sie sich genau die angucken, das Alter einer Person bestimmen können.
Aber dann doch nur, innerhalb dieser vier Bereiche, oder? Dann kannst du nur sagen, du bist sehr alt, mittel oder jung,
nee,
oder?
Anscheinend da relativ genau mit plus minus drei Jahre.
Oh, krass, okay.
Halt, ja. Ein interessanter Aspekt dabei ist noch, dass die Messungen, wo die mit ihrer Altersschätzung daneben lagen ordentlich, ne, da haben sie die Leute für zu jung gehalten. Das heißt, diese Konzentrationsänderungen kommen tatsächlich mit dem Alter. Und die Leute, die sie für zu jung gehalten haben, waren tatsächlich auch noch sehr aktiv und sehr lebendig, sagen wir mal.
Hm.
Also waren körperlich auch noch, also jung, in Anführungszeichen.
Also das heißt, die gute Nachricht ist, mit Sport oder Aktivitäten kann man sein biologisches Alter so ein bisschen...
Das hast du jetzt wohlwollend da rein interpretiert. Das mit dem Sport wurde nirgendwo erwähnt. Das heißt, dass es Menschen gibt, die auch in hohem Alter noch sehr fit, also ungewöhnlich fit sind, und dass man das an deren Proteinen im Blut sehen kann, dass sie noch ungewöhnlich fit
okay.
sind. Ja. Außerdem haben sie noch rausgefunden, aber das habe ich nicht weiter, also nicht im Paper nicht weiter gefunden, dass Männer und Frauen unterschiedlich altern. Also wie genau jetzt unterschiedlich ist wahrscheinlich, dass sie die Konzentration der Proteine unterschiedlich ändern. Aber das ist ja auch nicht verwunderlich, weil auch die Körperchemie von Männern und Frauen ist ja unterschiedlich.
Ja, ja.
Was bei, wie ich gelernt habe, vielen medizinischen Studien gar nicht oder selten, also ich glaube, es wird mehr, aber zumindest in früherer Zeit selten irgendwie berücksichtigt wurde.
Bei Medikation und solchen Geschichten
ja,
auch.
Genau.
Ne?
Hm. Ja, genau. Ja, mögliche Anwendung übrigens von dem ganzen Kram, abgesehen jetzt hier von so einer Altersbestimmung, wäre, dass man altersbedingte Krankheiten schneller erkennen kann.
Hm.
Also sowas wie Alzheimer oder so, dass man an der Änderung der Proteine sieht, dass da jemand älter ist, als er eigentlich sein sollte, körperlich.
Tja, spannend.
Ja, das wäre das Leben in 4 Akten.
Soll ich das in den Shownotes noch ändern oder in den Kapiteln
machen? Nein, das bleibt so.
Du stehst dazu da.
Das tippe ich auch so ins Blog.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Gut, ja, schönes Thema. Dann sind wir im Prinzip beim Experiment, oder?
Ja, bitte.
Ich stand neulich vor dem Kühlschrank und habe etwas gemacht, etwas beobachtet, was so jeder von uns schon beobachtet hat, aber auch, wo ich schon häufiger drüber nachgedacht habe, ich würde das eigentlich gerne mal quantifizieren. Und das ist das Phänomen, dass wenn man den Kühlschrank oder den Eisschrank aufmacht, dann braucht man eine gewisse Kraft. Wenn man dann den Kühlschrank wieder zumacht und einem dann einfällt, ach, ich habe noch was vergessen, ich muss noch mal dran, dann stellt man fest, dass dann die Tür schwerer zu öffnen ist. Wenn man dann erstmal wieder eine halbe Stunde wartet, dann geht die wieder leichter auf, oder eine gewisse Zeit wartet, dann geht die wieder leichter auf. Warum ist das so?
Ich tippe mal auf Unterdruck.
Genau, ja. Und wieso entsteht dieser Unterdruck?
Weil kalte Luft entweicht, also die Luft dadurch im Kühlschrank wärmer wird, dadurch, dass wir den Kühlschrank geöffnet haben.
Ja.
Wenn kalte Luft rausfließt, warme Luft nachfließt, wird die Tür wieder zumachen, die wieder abkühlt, also kondensiert quasi an den Wänden auch, also das Wasser vor allem, und dann dadurch ein Unterdruck entsteht.
Genau.
Aber geht das so schnell?
Ja, ist genau der Faktor, den wir auch kennen, ne? Also Gas, was kalt wird, zieht sich zusammen. Gas, was warm ist, dehnt sich aus. Und genau das ist genau so, wie du es beschrieben hast. Also warme Luft geht rein, dehnt sich oder zieht sich zusammen, und dadurch entsteht ein kleiner Unterdruck. Genau.
War das Studium doch für was gut?
Genau. Warum geht dann nach einer gewissen Zeit die Tür wieder leichter auf? Naja, weil natürlich diese Türdichtung im Kühlschrank nicht wirklich hermetisch abriegelt und nicht so vakuumdicht ist. Deswegen strömt natürlich Luft dann wieder rein durch diese Türdichtung, und der Druckunterschied gleicht sich wieder aus. Das fand ich schon immer ein bisschen spannend, und deswegen hatte ich mir immer mal vorgenommen, das müsste man eigentlich mal messen. Und dann fiel mir Firefox
so wieder ein. Federwaage, oder?
Das könnte man auch machen, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe gedacht, das mache ich mit Firefox, also mit dieser tollen Smartphone-App, die Sensoren vom Smartphone ausliest, wo man wirklich direkt Messungen machen kann mit diesen Sensoren, also Gyroskop oder Beschleunigungssensoren kann man ja ausmessen. Aber unter anderem auch den Luftdrucksensor. Und dann habe ich mein Telefon einfach mal in
in den Kühlschrank gelegt, habe eine gewisse Zeit gewartet, ein paar Minuten, und habe es dann wieder rausgeholt und dann mal geguckt, was die Messungen ergeben haben. Und das war ganz spannend, weil man dann feststellt, dass sich die Luft tatsächlich innerhalb von Sekunden abkühlt, also wenige Sekunden. Konnte ich gar nicht mehr so schnell auflösen, wie sich die Luft abkühlt und dadurch sich dieser Unterdruck ausbildet. Und der Unterdruck wurde angezeigt von Firefox mit 0,2 Hektopascal. Das ist die Druckdifferenz zwischen innen und außen. Und dann siehst du über die Zeit von einigen Sekunden, also so typischerweise 30, 40 Sekunden, siehst du, wie sich der Druckunterschied wieder angleicht. Also nach 30, 40 Sekunden ist der Druck wieder beim Ausgangszustand, beim Außendruck, und dann kannst du den Kühlschrank halt wieder leicht öffnen. 0,2 Hektopascal. Ich habe jetzt wenig Gefühl dafür, ob das viel oder wenig ist, weil ja sowas wie Dichtung würden ja beispielsweise auch beeinflussen, wie schnell der Druckausgleich beispielsweise stattfindet. Und ich habe etwas Interessantes gefunden bei der Recherche, dass es offensichtlich Gefrierschränke gibt oder auch möglicherweise Kühlschränke, weiß ich gar nicht, dass es Hersteller gibt, die Luftsäcke in die Türen einbauen, die diesen Unterdruck direkt nach dem Schließen ausgleichen, damit du schnell deinen Gefrierschrank oder deinen Kühlschrank wieder öffnen kannst, ohne unnötig Kraft aufwenden zu müssen. Ich muss jetzt
in die Tür oder also das so habe ich gelesen, ja. In der Tür.
Ja. Okay. Ich weiß auch nicht, wie der technisch, also dann muss dann Ventil wahrscheinlich drin sein, was er erkennt. Hier wurde jetzt ein Unterdruck erzeugt, dann lasse ich mal aus diesem Luftreservoir, aus diesem Luftsack lasse ich mal Luft in den Kühlschrank rein. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, ob das jetzt wirklich so im Consumer-Bereich ist, also das, was du dir in die Küche stellst, weil du wirklich nicht diese riesige Kraft aufwenden möchtest, wenn du feststellst, ich brauche noch eine zweite Flasche Bier. Das finde ich dann schon so ganz leicht dekadent. Aber möglicherweise gibt es ja Anwendungsbereiche, wo es riesige Türen gibt oder
so große Kühlhäuser
Temperaturunterschiede,
oder so.
Wo das wirklich Sinn macht. Also falls ihr das kennt, könnt ihr das ja mal uns berichten. Überhaupt fände ich das mal spannend, wenn ihr auch mit Firefox Messungen macht. 0,2 Hektopascal Druckunterschied. Ist das viel? Ist das wenig? Kriegt ihr, das hängt sicherlich stark zum Beispiel vom Volumen des Kühlschranks ab, von der Temperaturdifferenz. Also wenn es sehr warm ist, bei uns war es an dem Tag, wo ich das gemacht habe, sehr warm. Das ist natürlich eher günstig, weil dann ist der Unterschied zwischen der warmen und der kalten Luft nachher relativ groß.
Hast du das nur im Kühlschrank gemacht oder auch im Gefrierschrank?
Ich habe es tatsächlich auch im Gefrierschrank gemacht und festgestellt, dass dass es kaum einen Unterschied gemacht hat. Ich muss allerdings dazu sagen, unser Kühlschrank ist relativ groß, also viel Volumen, was ich abkühlen kann. Der Eisschrank ist etwas kleiner. Ich könnte mir vorstellen, und war auch dicht gepackt mit Nahrungsmitteln, ich könnte mir vorstellen, dass deswegen ich kaum Unterschied gesehen habe zwischen Kühlschrank und Eisschrank. Spannend wäre da auch mal ein Vergleich von jemandem, der vielleicht deutlich weniger Lebensmittel beispielsweise im Eisschrank hat oder einen Eisschrank mit einem größeren Volumen. Vielleicht auch so eine Eistruhe hat man ja auch schon mal im Keller oder so. Das ist vielleicht auch mal spannend.
Also ich überlege gerade, ob man das Experiment nochmal machen könnte, indem man das Telefon in eine durchsichtige Tupperdose legt und die in den Kühlschrank packt.
Wofür?
Um mal zu gucken, wie viel das den Druck absenkt, wenn die Temperatur sinkt. Weil das ist ja luftdicht, kleines Volumen, wo drin das misst, und dann könntest du das einmal in den Kühlschrank packen und einmal in den Gefrierschrank. Und mal gucken, ob das was macht.
Ja. Was ich noch gemacht habe, weil mich interessiert hat, also 0,2 Hektopascal Druckdifferenz hat mich jetzt interessiert, was heißt denn das jetzt in mehr Kraft, die ich aufwenden muss, wenn ich den Kühlschrank öffnen muss. Ne? Und wir als Physiker können ja sehr schnell, also wie ist der Druck definiert? Das ist Kraft pro Fläche. Das heißt, die Druckdifferenz kannte ich, die Fläche kann ich messen vom Kühlschrank, da habe ich jetzt einfach mal so gesagt 0,5 Quadratmeter, wir haben so einen relativ großen Familienkühlschrank, habe ich einfach nur abgeschätzt, ist egal, einfach um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. dann rechnest du Druck mal dieser Fläche, dann müsste die Kraft rauskommen und bei 20 Pascal, 0,2 Hektopascal mal 0,5 Quadratmetern, komme ich auf 10 Newton. Also eine Kraft 10 Newton entspricht einer Gewichtskraft von 1 Kilogramm. Das heißt, ich muss etwa mit der Kraft an der Kühlschranktür ziehen, die ich bräuchte, wenn ich ein Kilogramm hochhebe. Und das, würde ich sagen, kommt so ungefähr hin, oder? So vom Gefühl, wenn so eine Tür nach dem Öffnen relativ feste zu ist, da muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden. Oder würdest du sagen, ist völlig unrealistisch? Nö, kommt ungefähr hin, ne?
Nö, das kann sein, ja.
Von daher, wenn ihr jetzt irgendeine Druckdifferenz hinkriegt, die größer ist, oder ihr habt einen Kühlschrank, der viel, viel größer ist, dann wäre mal spannend zu sehen, auf was für Werte ihr da so kommt. Also schickt uns gerne eure Firefox-Messung per Twitter oder wie auch immer. Ich bin mal gespannt, was da so zusammenkommt. Aber insgesamt war das ein lustiges kleines Experiment, was man vielleicht auch mit Kindern machen kann. Ist halt toll, dass man das messen kann, dass man immer solche Sensoren bei sich hat und immer schnell so kleine Experimente machen kann. Genau, das war das Experiment der Woche. Wobei anschließend, da kam noch genau an dem Tag, wo ich das gemacht habe, haben wir noch eine Hörerinnenfrage bekommen von Theresa. Die hat sich gefragt, Saugnäpfe funktionieren ja, also diese Saugnäpfe, die du an Fensterscheiben beispielsweise machst, um was dran zu hängen. Theresa hat gefragt, funktionieren diese Saugnäpfe eigentlich auch im Weltall?
Das ist eine gute Frage. Nein. Also genau, ja. Also nicht ohne Atmosphäre.
Genau, ja. Ne? Also klar, Raumstation, also im Weltall, ja. Genau, also gut, die Einschränkung richtig. Also ihre Frage bezog sich explizit, sie fragte im Vakuum. Also sie meinte im Weltall, im Vakuum, außerhalb der Raumkapsel. Genau, also du hast es natürlich schon richtig gesagt, funktioniert nicht, weil Prinzip eines Saugnapfes ist ja, dass du irgendwo, also du pröpfst den irgendwo drauf, erzeugst einen Unterdruck in dem Pömpel oder in dem Saugnapf. Und die Kraft kommt natürlich dadurch zustande, dass von außen der Luftdruck auf dieses Vakuum drückt und deswegen eben den Saugnapf ans Fenster drückt oder an die glatte Oberfläche drückt. Und wenn du keinen Luftdruck hast, wenn du kein Gas hast, was Druck ausüben kannst, dann funktioniert natürlich dieses gesamte Prinzip des Saugnapfs nicht. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo so außerhalb der Raumkapsel bist, in deinem Raumanzug und du drohst wegzufliegen, weil dein Seil, mit dem du fest bist, an der Raumkapsel gerissen ist oder was auch immer, und du hast noch zwei Saugnäpfe in der Hand, dann ist es völlig hoffnungslos, die an die Solarzellen zu pappen. Die werden nicht, aber das ist irgendwie eine witzige Vorstellung, dass du da draußen rumschwirrst und dann irgendwie verzweifelt versuchst, diese Saugnäpfe irgendwo dran zu pappen und es wird einfach nichts passieren. Wie dramatisch.
Ja, ob das in den Filmen so richtig dargestellt wurde?
Gute Frage. Ja, gibt es Filme, wo Saugnäpfe im Weltall benutzt werden? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich muss da sagen, als ich über diese Frage, als wir die bekommen haben, habe ich sofort überlegt, ob ich auf der Arbeit irgendwo in einer Vakuumkammer mal einen Saugnapf bedienen kann. Einfach, weil man möchte das mal ausprobieren, oder? Man möchte so einen Saugnapf irgendwo dran pöppeln, um dann zu sehen, er hält auf einmal nicht mehr, weil Vakuum
herrscht. Dass er runterfällt, ne?
Ja, genau. Ja, oder so, ja. Aber noch lustiger irgendwie, dass du den selber irgendwo dran machst an so eine Glasscheibe, die du auch noch reingelegt hast, wo du genau weiß, das würde jetzt halten und dann hält halt nichts mehr. Die Physik funktioniert auf einmal nicht mehr so, wie du es erwarten würdest.
Das schon, ja. Also kannst du doch mal Tag der offenen Tür.
Ja, die Frage ist, wie bedienst du, dann brauchst du so eine Durchführung, ne, für die Vakuumkammer, wo du dann halt irgendwie dann so eine Stange hast, mit dem du den abziehst oder dran drückst.
Ja, aber so ein Manipulator hast du doch auch irgendwo.
Aber ich glaube, das ist nicht ganz so spannend und unmittelbar, oder? Will man sowas sowas will man eigentlich in der Hände haben? Ich weiß noch nicht.
Das stimmt auch da.
Man bräuchte so eine Hand, wie die Raumfahrer haben. So ein dicker Handschuh, wo man.
Ja, die Frage ist aber, da spürst du auch nicht mehr so viel, ne?
Das stimmt, ja. Das stimmt. Gut, machen wir mal Musik. Ich mache,
ja, bitte. Ja,
sagst mach du,
Musik,
ja.
Bitte. Ja.
Wir machen ein Musikstück, was meiner Tochter große Freude machen würde. Es ist Frozen, also ein Cover auf Frozen. Frozen, wie heißt denn der? Eiskönigin heißt der Film.
Ja.
Ne? Und da gibt es eine Corona-Version von einem Lied. Und
oh, echt?
Der würde meiner Tochter wahrscheinlich Freude machen. Ich habe übrigens neulich, haben wir Rapunzel gesehen. Und da heißt das Königreich Corona. Das ist total komisch, wenn du jetzt.
Anders besetzt jetzt.
Ja,
ne?
Aber völlig anders. Auch meine Tochter war völlig irritiert. Ne? Also, weil sie ja weiß, Corona ist bedrohlich. Ne? Und du guckst dann ja. Jetzt und ständig ist von Corona die Rede und du kannst es nicht mehr. Ich meine, Corona heißt ja nur Krone. Ne? Also, es ist ja eigentlich eine nette Idee, ja. Das Königreich so zu nennen. Aber du hörst das und denkst sofort: Was? Nein, geh nicht nach Corona. Okay, also hier Corona Frozen Edition. Ein Grund übrigens, warum diese Folge auf YouTube gesperrt werden würde, vermutlich.
Wir haben übrigens einen Copyright-Claim auch bekommen für unseren Trailer.
Ja, aber zu Unrecht.
Ja, zu Unrecht, genau. Wir haben diese Lizenz gekauft für den Trailer. Also
kümmerst du dich darum? Oder ich wollte heute mit dir nochmal sprechen. Wir haben die Musik natürlich gekauft. Wir sind ja kein.
Bevor ich groß anfange rumzumeckern, wollte ich die Quittung erst nochmal suchen.
Ich habe die heute schon einmal gesucht, die kann ich dir morgen einmal schicken.
Okay.
Dann,
ja, die müsste ich aber auch, eigentlich müsste ich die aber auch haben. Ja, egal.
Okay. Ja, genau. Okay. Internas. Jetzt kommt Musik.
Elsa? Do you also have Corona? Let's go outside and play. Slime together we had made. TikTok filming with a friend. Why did it have to end? We used to play together. And now we don't. I'm so bored I wanna cry. Do you also have Corona?
We'll get rid of Corona.
Go away, Anna.
Okay, bye.
The gloves will help. See?
Conceal it.
Don't steal it, so people won't know.
Do you also have Corona? Because a month is almost past. The lockdown's almost over now. I started talking to the pictures on the wall.
Hey, Trump!
The quarantine is almost over. And I'm really bored. Just watching the hours tick by.
Scared to infect more people.
Stop annoying me. You know I'm on unpaid leave.
Here, I touched you. Now you also have Corona.
Have fun on the USNS Comfort.
I'm sorry I got you infected.
We hate you.
Should have told me that before. You infected everyone. It's not that fun. What have you done? Now I also have Corona, and it's all your fault. I wish you would tell me why. Do you also have Corona?
Ah, war es schön, das nicht zu hören. Wobei, ich weiß gar nicht, wie war es denn diesmal? War gut?
Ich bei mir sind Disney-Lieder anders besetzt als bei dir, glaube ich.
Also, ja, kommt drauf an. Kommt immer drauf an, welcher Film. Also so Aladdin oder so finde ich auch großartig, die Musik.
Okay. Ja, ich, die Eiskönigin ist für meine Tochter und mich ein besonderer Film. Das war der erste Kinofilm, den sie gesehen hat. Wir waren zum ersten Mal im Kino mit Popcorn und deswegen ist dieser Film für mich ganz, ganz wichtig. Wir haben ja auch ganz, hier bei Eiskönigin 2 haben wir auch ganz, ganz viele Zusendungen bekommen und Mails und so, dass Leute gesagt haben, oh, schrecklich, in dem Film wird geschwurbelt, weil Olaf, der
Wassergedächtnis,
der Schneemann spricht halt, sagt halt, Wasser hat ein Gedächtnis, das ist eine Tatsache. Und ganz viele gesagt haben, das ist ja schrecklich, dass Disney das macht. Und ich habe, ja, ich konnte mich nicht so sehr darüber aufregen, weil eben dieser Film so positiv besetzt ist und ich meine Tochter immer neben mir hatte, die mich dann immer angeguckt hatte, weil die kennt natürlich auch unsere ganzen Geschichten, die hat ja unsere Wasserwirbler immer gesehen und hat dann gesehen, wenn ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe oder mit dem Sohn, dass Leute behaupten, Wasser hätte ein Gedächtnis, dann hat sie ja immer mitgekriegt, wie wir darüber geredet haben und mittlerweile, wenn wir diesen Film gucken, sie liebt Olaf abgöttisch, aber wenn der dann sagt, Wasser hat ein Gedächtnis, dann dreht sie sich immer zu mir und sagt, das stimmt gar nicht. Also von daher glaube ich, können Kinder da auch differenzieren, glaube ich. Also es gibt ja auch Magie in Disney-Filmen und jetzt glaubt meine Tochter auch nicht, dass es Zauberei gibt oder so. Aber ja.
Mein erster Kinofilm war auch ein Walt Disney-Film. Da erinnere ich mich auch noch sehr genau dran. Und ich war auch mit meinem Vater das erste Mal im Kino.
Ui. Was war das denn für einer?
Das war eine, ich glaube, restaurierte Neuauflage oder so von Schneewittchen.
Auch
ich habe Schneewittchen in der Lichtburg, das war mein erster Kinobesuch, in der Lichtburg Essen Schneewittchen und es gab Biene-Maja-Eis am Spiel. Ja, Details, an die man sich gerne erinnert. Ja, also schön, das, ja. Ne?
Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, mein erster Kinofilm war mit meiner Mama Die unendliche Geschichte. Ist, glaube ich, auch kein schlechter Start.
Ja.
Es gab aber kein Biene-Maja-Eis. Es gab nichts.
Das ist natürlich tragisch. Ja. Ich habe gerade während der Musik noch mal ein bisschen auf der Gillette-Seite rumgeklickt. Man kann sich ja einen Customized-Rasierer machen. Und obwohl ich mich selber nicht mit so einem Rasierer rasiere, schwebt mein Maustag über dem Kaufen-Button. Ich habe mir einen Rasierer gemacht, wo unten einfach Occam draufsteht. Oh. Occam's Razor.
Da bestellst du aber bitte zwei davon. Geil. Ja, okay, das ist natürlich geil.
Das hätte was, ne?
Vielleicht müssen wir in unserem Merch-Shop Occam's Razor verkaufen, aber nicht dann die teuren Dinger, ne? Geil.
20 Euro.
Okay, das ist natürlich sehr geil.
Ja.
Wenn wir nicht so... wenn wir nicht auch die Umwelt wieder nach vorne bringen wollen, dann könnten wir so billige Plastikrasierer mit Occams bedrucken. Aber das wollen wir ja nicht. Also von daher müssen wir das lassen.
Ja.
Mir ist eine Sache aufgefallen. Ich habe einen Kommentar unterschlagen. Wir haben nämlich einen Kommentar von Anna bekommen. Den würde ich jetzt gerne noch eben einspielen.
Lieber Nikolas, lieber Reinhard. Ich bin Anna und ich wollte euch eine kurze Geschichte erzählen, was aus ein bisschen Schwurbelei werden kann, wenn man nicht richtig aufpasst, da ihr das Thema Schwurbel ja auch immer wieder in eurer Sendung aufgreift. Ganz kurz, ich habe eine kleine Wohnung in Italien, die habe ich mittlerweile vermietet an einen Deutschen mittleren Alters, der am Anfang nur dadurch auffiel, dass er sein Leben lediglich mit Kokosöl, Backpulver und Essig bestreitet, weil er sagt, das ist alles, was er zum Leben braucht. So weit, so gut. Irgendwann fing er an, mir von Wasserwirblern und Chemtrails zu erzählen, dass er keine Ärzte aufsucht, Wissenschaftlern nicht vertraut und MSM sowieso die Lösung für alles ist. Dann ging es weiter, dass Deutschland kein Staat sei und man vor allem ja die Kinder schützen müsste. Stichwort Pizzagate, das habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen, dass im Untergrund angeblich Kinder festgehalten werden sollen, um sich an deren Blut zu laben. Vor 4 Wochen ungefähr habe ich dann eine Nachricht bekommen, dass er jetzt beabsichtigt, keine Miete mehr zu zahlen, da Mietzahlungen eine illegale Machenschaft des korrupten Systems wären. Und bis zum Ausruf von Nesara bzw. Gesara, vielleicht habt ihr davon auch schon gehört, sonst googelt es einfach mal, seine hinterlegte Kaution ja wohl mehr als genug wären. Reden ist mit diesem Mann nicht mehr möglich. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber das hat einfach überhaupt keinen Sinn. Insofern ist damit jetzt ein Anwalt beschäftigt, der ihm zum einen gekündigt hat und zum anderen jetzt schon eine Räumungsklage vorbereitet hat. Der Herr zahlt also keine Miete mehr. Ich muss weiterhin für seine Nebenkosten aufkommen sowie für die Kosten für die Räumungsklage. Also ich will ganz klar sagen, dass natürlich nicht jeder, der an irgendwelchen Schwurbel glaubt, irgendwann so abgleiten wird. Aber ich befürchte, wenn man sich in der falschen Umgebung befindet, mit den falschen Leuten Kontakt hat, kann zumindest das am Ende bei rauskommen. Und für Leute wie mich ist das dann ziemlich ärgerlich und auch kostspielig. Dann wollte ich euch noch für euren Podcast danken, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich hoffe, dass eure Show in Stuttgart bald stattfinden kann, denn dann bin ich auf jeden Fall dabei. Viele Grüße und tschüss.
Ja, vielen Dank für den Kommentar. Ja, das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel, wie man immer tiefer in so einen Scheiß reinrutschen kann, oder?
Ja, das ist schon ganz tief drin, ne?
Ja, dann bist du, glaube ich, also wenn du auf Gesara und diese ganze, Gesara ist ja, glaube ich, so eine Verschwörung, wo du auf so eine Währungsreform und so wartest.
Ja, genau, ne? Und alle Schulden sind weg und so.
Irgendeine goldgedeckte Währung wird dann eingeführt. Übrigens dann auch, natürlich Trump ist dann der Gute irgendwie im Hintergrund, der das dann alles einführt. Ja, ne? Deine Schulden sind weg. Ich glaube, wir sind auch dann alle auf einmal reich, weil so viel Geld da ist, wenn ich das richtig. Also sie glauben dann auch, dass ihre ganzen Geldprobleme gelöst sind und so. Also ein ganz abgefahrenes Zeug so. Aber da ist natürlich krass, dass du dann so sagst, ja, dann brauche ich auch keine Miete mehr bezahlen. Also da,
ja, das ist ja eh bald alles durch, ne?
Ja, Wahnsinn.
Ja, aber vor allem, ich kann mir vorstellen, wie man da als Vermieter dann auch drunter leidet. Vor allem, also, ne, du sitzt hier in Deutschland und das ist eine Wohnung in Italien. Da denke ich nur, ja, viel Spaß dabei. Ne? Das durchzusetzen ist hart, glaube ich.
Es ist schon krass zu sehen, wie so Leute völlig der realen Gesellschaft dann entschwinden. Und deswegen sagen wir ja auch immer, ne, muss man wirklich aufpassen, auch bei den ersten Schritten. Ne? Wenn die anfangen mit dem ersten kleinen Scheiß, den sie leugnen, wo auch immer der Einstieg ist, ne? Wir sagen ja immer, aufpassen mit Homöopathie, dann können ja Leute auch immer wieder gerne sagen, ja, schadet ja keinem, ja, doch, es schadet halt, weil du doch anfängst, es ist so der erste Schritt in die Welt, wo du nichts mehr wissenschaftlich begründest, sondern einfach nur noch irgendwelche Vermutungen, irgendwelche absurden Ideen verfolgst und dann verlierst du Menschen auch. Ich meine, du tust den Leuten ja auch keinen Gefallen, wenn die auf einmal in so einer Parallelwelt sitzen. Ne? Vielleicht hätte es da geholfen, wenn man denen viel, viel früher mal geholfen hätte, wie auch immer. Also dem Typen kannst du ja jetzt nicht mehr helfen, der ist ja durch.
Ja, das kann man so sagen.
Naja, ja, vielen Dank für den Kommentar. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil ja immer ganz häufig immer gesagt wird, ja, tun ja keinem weh. So, das ist möglicherweise eben genau nicht so. Okay, dann sind wir bei Thema Nummer 3, ne?
Ja.
Oder hast du noch was? Bist du noch nö. Rasierer am Gucken, oder?
Nee, ich bin so gut wie durch. Ich bin beim Bestellprozess.
Thema Nummer 3, tierische Quarantäne. Wir haben ja jetzt, das war ja eine unserer Maßnahmen bei der Corona-Pandemie. Ne? Also wir verzichten etwas auf soziale Kontakte und das hat ja geholfen, die Pandemie zumindest in Deutschland einigermaßen einzudämmen. Und wir haben ja auch vor einigen Folgen hatten wir ja auch ein Paper, was gezeigt hat, wie die einzelnen Maßnahmen geholfen haben, diesen Reproduktionsindex runterzudrücken. Also Schulschließung beispielsweise oder Restaurants zu und solche Geschichten. Da war ja aufgeschlüsselt, wie das wirklich einen Effekt gezeigt hat. Minimierung von Sozialkontakten ist erstmal für uns Menschen eine ganz gute Idee, um Pandemien einzugrenzen. Mich fasziniert ja übrigens immer noch so die Vorstellung, also sagen wir mal, man hätte wirklich so, wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen bei Covid-19 alle weltweit für 14 Tage in Quarantäne. Dann müsste das, also mir ist jetzt schon klar, dass das jetzt sehr idealisiert ist, weil es gibt natürlich Leute, die können nicht zu Hause bleiben, ist mir alles schon klar. Aber nur mal angenommen, wir könnten, ne? Wir würden sagen, wir gehen jetzt nochmal alle einkaufen für 14 Tage und dann bleiben wir alle zu Hause. Dann müsste Covid-19 ja besiegt sein eigentlich, ne?
Es gab doch hier von XKCD, gab es doch in What If die kurze Geschichte Erkältungen auszurotten, dass wir alle auf Mindestabstand gehen müssten und wie man das verteilt. Das ist ein sehr witziges Kapitel, weil ich glaube, er endet damit, dass die Weltwirtschaft zusammenbricht, weil alle Leute irgendwie an einem Ort und so. Also, ist ganz witzig, also da gibt es auf jeden Fall eine kurze Geschichte zu.
Aber wird das funktionieren? Also gut, Deutschland jetzt, alle gehen nach Hause, ist natürlich klar, Ärzte kannst du schon mal nicht machen. Ne? Du brauchst natürlich die Leute, die irgendwo im Wasserwerk die Ventile öffnen und schließen, Strom brauchen, wird schwierig, ne?
Ja, wird schwierig. Ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Aber wenn wir alle wie so ein Campingurlaub zu Hause machen, also jeder kauft sich auch noch einen Gaskocher und eine Ravioli-Dose. Na, okay. Aber ist, weiß ich nicht, finde ich ein interessantes Experiment. Könnte man alle 14 Tage lang nach Hause schicken. Und dann wär okay, da müssen wir nur die Grenzen zuhalten.
Oh Gott.
Nein, ist okay. Also, aber Spaß beiseite. Prinzipiell Isolierung Infizierter kann eine gute Idee sein oder ist jetzt gerade eine gute Idee und ist auch historisch schon immer eine gute Idee gewesen. Auch bei historischen Seuchen wurde das schon praktiziert. Also beispielsweise bei Lepra und bei der Pest gab es ja dann auch so Lager vor der Stadt, wo die Erkrankten hin mussten, oder so Stadtteile, die dann abgeriegelt wurden, wo die dann drin saßen. Also man hatte eben früh erkannt, dass es möglicherweise eine gute Idee ist, jetzt nicht zu viel Umgang mit den Infizierten Kranken. Zu haben, mit den Kranken zu haben, genau.
Weil es eine Strafe Gottes war.
Natürlich, natürlich.
Ja.
Jetzt können wir, also man ist doch schon auf die gute Idee der Isolation gekommen. Jetzt könnte man die Frage stellen oder könnte man die These aufstellen, dafür braucht man natürlich eine gewisse Intelligenz. Aber stimmt das? Braucht man das? Also die Frage, der ich mich hier näher, ist, gibt es vielleicht auch Tiere, die soziale Distanz suchen, wenn die Population von Krankheit bedroht ist oder von Parasiten betroffen ist? Warum lachst du?
Ich stelle mir das witzig vor, wie irgendwie das so Dschungelbuchmäßig so, Balu, verpiss dich, du bist krank.
Das war ja ein sehr trauriger Disney-Film.
Ja, genau. Das.
Ganz so, ich habe übrigens Dschungelbuch noch nie gesehen.
Echt nicht?
Nee, das wird auch immer wieder, genauso reagiert meine Frau auch immer, wenn ich das sage. Ich habe wirklich viele Disney-Filme gesehen, aber Dschungelbuch nicht. Funktioniert der eigentlich noch in der aktuellen Zeit oder ist der so richtig anstrengend? Weiß man nicht, ne?
Ja, also der lebt halt wie viele Disney-Filme auch so von der Musik und so und irgendwie schon. Also funktioniert irgendwie schon noch.
Okay.
Hab ja eine Realverfilmung davon, ne?
Scheint ja jetzt im Moment so ein ziemlicher Trend zu sein, ne? Dass Realverfilmungen rauskommen von.
Ja, leider. Und vor allem von leider nicht von den Disney-Filmen, für die man sich mal wünschen würde. Also,
welchen würdest du denn gerne mal in Real sehen?
Weiß nicht, so der Schatzplanet zum Beispiel.
Oh, okay.
Der war doch von Disney, oder?
Könnte sein, ja.
Gucken wir mal. Der Schatzplanet. Wikipedia. Ja, der war von Disney. Den würde ich zum Beispiel gerne als Realverfilmung sehen. Also warum nicht sowas? Warum muss es
Mulan
warum
sein?
Muss es Mulan zum Beispiel. Aladdin habe ich im Flieger gesehen, ich weiß gar nicht mehr, in den USA. Den fand ich besser als erwartet, tatsächlich, die Realverfilmung. Aber naja.
Gut, kommen wir zurück zu diesen Tieren, die Baloo ausstoßen. Haben nämlich hier Forscher sich vom Hamilton College mal angesehen, Hamilton College in New York sich mal angesehen, welche Maßnahmen denn Tiere ergreifen, um Social Distancing zu machen in ihrer Population. Und da haben sie einen Übersichtsartikel geschrieben, der Social Distancing in der Tierwelt beschreibt. Und zwar mit dem Titel Emergent Infectious Disease and the Challenges of Social Distancing in Human and Non-Human Animals. Veröffentlicht in Proceedings of the Royal Society B. Und B steht ja für Best.
B steht für Best.
Am 12. August 2020. Es zeigt sich, dass auch dass Tiere sehr unterschiedlich auf Epidemien reagieren. Und das hängt stark von der Art, also von der tierischen Art ab, von der Krankheit ab, von den Umweltbedingungen. Also es ist sehr komplex. Denn, das kann man sich auch irgendwie vorstellen, denn soziale Tiere, für soziale Tiere liegt natürlich auch ein relativ hoher Preis in der Isolation. Man könnte sich zum, also ich stelle dir erstmal die Frage, warum sind Tiere überhaupt sozial? Also warum fangen Tiere überhaupt an, in einer Gruppe zu leben?
Weil es ist, also sind ja nicht alle Tiere sozial. Nee, nee, ne?
Genau.
Also
ja.
Es gibt ja auch Einzelgänger, weil die Überlebenschance in der Gruppe größer ist.
Genau, ja.
Also
genau,
gegenüber
also,
Fressfeinden. Also.
Genau, die Gruppe bietet immer Schutz und Fürsorge. Ne? Also die Alten, die Jungen und die Alten werden mit durchgezogen und die Gruppe bietet eben auch Schutz gegen, genau wie du sagst, Fressfeinde. Das heißt, wenn du jetzt sagst, wir reden über Distanzierungsverhalten in so einer Gruppe, dann ist das erstmal zum Nachteil des Individuums, aber möglicherweise zum Vorteil der Gruppe. Und da muss man sich angucken, ob Vor- und Nachteile, wie die sich gegeneinander aufwiegen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Honigbiene. Das stammt aus diesem Paper. Die Arbeiterinnen können ja, oder überhaupt Honig, ja Quatsch, Honig, also Bienenvölker, die leiden ja unter parasitischen Pilzen schon mal, zum Beispiel diesem parasitischen Pilz Nosema. Und wenn Arbeiterinnen davon befallen sind, dann beobachtet man, dass sie tatsächlich seltener in den Bienenstock zurückkehren. Sie selbst, also das einzelne Individuum, die Biene, die Arbeiterbiene, die stirbt dadurch zwar schneller, häufiger, aber sie verringert damit das Ansteckungsrisiko für die Nestgenossin.
Ah.
Jetzt kann man sich fragen, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Das ist bei Bienen insbesondere deswegen sinnvoll, weil die Bienen alle genetisch Schwestern sind. Das heißt, du hast eigentlich keinen großen Vorteil, wenn jetzt das Genmaterial von dieser einen Biene weitergegeben wird. Das ist also völlig egal. Auf die kannst du verzichten, weil das Genmaterial immer noch weitergegeben werden kann, quasi durch ihre Schwestern, die gesund bleiben. Und deswegen ist es biologisch gesehen wohl, macht dieses Verhalten Sinn für die Bienenpopulation. Ein anderes Abstandsverhalten praktizieren wohl Langusten.
Also, ja. Kleinen Moment, die weiß dann, dass sie krank ist und geht nicht mehr zurück?
Genau, ja. Also wie genau sie die Biene das dann weiß, ne? Und warum sie dann realisiert, ich darf jetzt nicht mehr zurück in meinen Bau, konnte ich diesem Paper jetzt nicht entnehmen. Aber die beobachten okay. halt, dass infizierte Bienen seltener zurückkehren in den Bau. Weiß ich gar nicht, ob es dazu Untersuchungen gibt, die zeigen, woran die Biene das merkt. Ist aber die Frage, wie du das auflösen möchtest oder analysieren möchtest. Das ist ein bisschen anders als, also hier bei dem zweiten Beispiel, da kann ich dir sogar sagen, woran das liegt. Also das sind so Langusten wohl, Karibik-Langusten, die irgendwie zusammen in Wohnhöhlen leben. Also das ist ihre normale Art zu leben, sind dann mehrere Krebse zusammen in so einer Wohnhöhle leben. Aber wenn einer der Krebse von einem Virus infiziert ist, der heißt PAV1, dann riechen die Artgenossen das, und zwar an seinem Urin. Das ist offensichtlich mal wissenschaftlich erforscht worden. Und wenn sie das an seinem Urin riechen, dann meiden sie die Höhle, in dem der infizierte Krebs lebt. Der wird also isoliert, der wird alleine gelassen, und dadurch verringert sich das Ansteckungs- oder die Ansteckungswahrscheinlichkeit für die restliche Population. Das Gleiche haben
witzig,
sie
auch. Dass es sowas, also dass es sowas tatsächlich bei Tieren gibt. Ich meine, dass jetzt irgendwie kranke, also okay, dass kranke Tiere irgendwie von der Herde zurückgelassen werden oder so, das würde ich sagen, kennt man ja schon ein bisschen, ne? Oder?
Dass Kranke zurückgelassen werden?
Ja, genau. Das hat man schon mal gehört, oder?
Allerdings hängt das auch wieder stark von der Art ab, musste ich feststellen. Da steht nämlich auch in diesem Paper drin, es gibt wohl eine tödliche Krankheit bei Wölfen, die sogenannte Milbenräude. Also habe ich gesagt, tödliche Krankheit ist eine nicht tödliche Krankheit. Die befallenen Wölfe sind aber natürlich geschwächt. Die würden wahrscheinlich normalerweise nicht überleben. Aber wenn ein Tier im Rudel befallen ist, wird es gerade nicht ausgestoßen, sondern es wird von seinen Artgenossen mitversorgt. Und da gibt es auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Mortalität eines infizierten Wolfs, der mindestens noch 5 Rudelgenossen um sich hat, dass die Mortalität dieses Wolfes genauso groß oder niedrig ist wie von einem nicht infizierten Wolf. Also hier spricht also biologisch, wenn das Rudel groß genug ist, nichts dagegen, den Kranken mit durchzuschleppen, weil man halt sagt, nach ein paar Wochen ist er wieder gesund und dann ist er halt wieder ein vollwertiges Teil unseres Rudels und stärkt das Rudel auch wieder. Und deswegen wird er durchgezogen und nicht isoliert.
Berechnend.
Ja, schon ein bisschen berechnen. Ne? Also ist schon spannend, ne? Dass das so, dass sich da so Strategien entwickelt haben. Je nachdem, wie krank jetzt die einzelnen Mitglieder von so einer Population sind und dann knallhart, berechnend, wie du sagst, entschieden wird. Also was ist besser für die Population? Ich fand spannend auch ein Beispiel aus diesem Paper, dass so eine leider sehr menschliche Reaktion auf Seuchen haben die Forscher auch bei Tieren ausgemacht, nämlich Misstrauen gegenüber Angehörigen anderer Gruppen. Das machen sie fest an Ameisennestern. Wenn die beispielsweise von Pilzerregern infiziert sind, dann beobachtet man, dass der soziale Austausch zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen innerhalb des Nestes zurückgefahren wird. Also die Ameisengruppe erkennt, hier ist ein Pilzerreger in unserer Community und wir wollen nicht, dass der verteilt wird. Deswegen machen die wirklich wie so eine Gesellschaft, wie Deutschland, machen die so eine reduzierte Interaktion zwischen Nestteilen, genau diesen Pilzerreger nicht mehr weiter zu verteilen im Nest.
Das ist krass.
Tja. Genau, das war, ich gucke gerade mal hier durch die Beispiele, ob ich noch irgendwie noch weitere Beispiele sehe, die ich auch spannend fand. Ah, hier ist, weil das wollte ich am Ende eigentlich machen, ist Isolierung immer die Lösung? Also das waren ja jetzt viele Beispiele, aber ich hatte gerade schon, weil du das angesprochen hattest, bei den Wölfen schon angeführt. Da gibt es auch andere Beispiele, wo die Isolation gerade eben nicht genutzt wird, weil es keinen Vorteil bringen würde. Da gibt es wohl Vögel, die Wanderdrossel, die amerikanische Wanderdrossel, die sehr geplagt wird von Stechmücken, die dann irgendwelche Krankheiten übertragen. Und da würde Isolation nichts bringen. Die sind tatsächlich dadurch geschützt, dass sie in der Gruppe bleiben und dadurch weniger von diesen Mücken gestochen werden und infiziert werden. Und deswegen würde man da nicht isolieren. Wobei ich jetzt gerade feststelle, vielleicht ist es auch nicht das beste Beispiel, weil da ist ja keine von den Wanderdrosseln, ist ja schon infiziert und wird dann ausgestoßen, sondern da geht es ja um die klassische Überlebensstrategie. Wir sind ein Rudel oder in dem Fall ein Vogelschwarm und wir senken dadurch die Gefahr für den Einzelnen, wenn wir uns als Schwarm bewegen quasi. Ja, das finde ich irgendwie spannend, dass es so Social Distancing tatsächlich offensichtlich auch in der Tierwelt gibt. Also dass man da mit unterschiedlichen Strategien gegen Krankheiten vorgeht. Ja. Ja. Tja, das, selbst die Tiere haben es begriffen, Freunde.
Ich frage mich, wann die ersten Raben mit so, weiß ich nicht, Masken sind Einschränkungen unserer Freiheit schildern durch die Luft.
Naja. Das wäre lustig, ja. Ja, das war ein kurzes, aber schönes Thema, würde ich sagen.
Ja, ich mache weiter mit einem kurzen und schönen Thema. Es geht auch weiterhin um Vögel. Also das letzte Thema trägt den Titel Das goldene Stück Scheiße. Im letzten Thema geht es um also Rohstoffe, also für das Ökosystem relevante Rohstoffe. Also wirklich, wirklich wertvolle, okay, es geht um Scheiße. Es geht um Vogelscheiße. Um genauer zu sein, also um die Vogelscheiße und zwar von Seevögeln. Das, was die Vögel tagtäglich über dem Meer so absondern, ist nämlich relativ wichtig für das Ökosystem und zwar auch für unser Ökosystem, nämlich in Form von Dünger. Und zwar Dünger, den die Vögel gratis produzieren, wenn man das mal so sagen möchte. Zusammen, also Vogelkot zusammen mit Kalkstein, wenn die irgendwo auf einer Insel ihre Häufchen machen, bildet Guano.
Das ist doch das, was Pinguine herstellen, oder?
Genau. Das ist ein beliebter Naturdünger. Das machen generell Seevögel, also wenn Vogelkot mit, aber vor allem diese Pinguine, aber das geht wohl auch mit Möwenkot und so weiter. Ne? Also wenn die Seevögel halt ins Meer scheißen, dann und auf Inseln, dann ist das gut fürs Ökosystem. Das ist halt Dünger für die Pflanzen und bei Korallen ist das auch sehr förderlich und man konnte wohl messen, dass wenn Vögel in der Nähe von Korallen defekieren ins Meer, dass der Fischbestand dort um circa die Hälfte ansteigt.
Oh, okay.
Das ist faszinierend, ne? Das haben die auch, also diesen faszinierenden Umstand und dass diese Vogelscheiße eine relativ große Rolle spielt im Ökosystem, haben sich ein paar, also das ist den Forschern bewusst, aber sie haben mal versucht, das zu beziffern, weil viele der 350 bekannten Arten von Seevögeln sind nämlich vom Aussterben bedroht. Und wenn man jetzt sagt, ja, ist vom Aussterben bedroht, bla bla bla, das bleibt nicht so groß hängen oder ist bei Ökonomen auch so, ja, aber halt weniger Vögel, ne? aber welche wichtige Rolle die im Ökosystem spielen, um darauf mal hinzuweisen, haben ein paar Forscher jetzt mal versucht auszurechnen, was diese Vögel denn an, in Anführungszeichen, Arbeit leisten.
Ah, okay. Welcher wirtschaftliche Schaden entsteht, wenn die nicht mehr da sind?
Ja, genau. Also weil dann ja, ne, weil dann ja quasi der Rohstoff Vogelscheiße fehlt, also der Dünger. Ja. Also so ein Vogel ist ja eine Wundermaschine, die aus Fisch Dünger macht. Das ist und oder im Zweifelsfall aus Fisch auch wieder Dünger, der wieder für mehr Fisch sorgt. Also denn dieser besondere Kreislauf. Und deshalb haben die mal versucht, da also an die im Jahr von allen Seevögeln produzierte Scheiße ein Preisschild dran zu hängen. Und haben das Ganze veröffentlicht in Valuing Ecosystem Service Can Help to Save Seabirds. Im Forscher aus Brasilien erschienen ist das Ganze in Trends in Ecology and Evolution am 6.8. diesen Jahres. Ich brauche gar nicht mehr groß sagen, also was haben die gemacht? Die sind zu ein paar zu ein paar tausend waren es, glaube ich, Vogelkolonien hingegangen und haben mal geguckt, was da so an Biomasse abgeworfen wird, wenn man das so sagen möchte. Ne? Also wie viel Dünger denn so Vögel produzieren? Man kann da nämlich hingehen und das einsammeln.
Okay, ja.
Also Guano kann man dann halt aufsammeln. Der größte Guano-Produzent, wie heißen die, Perui und Chile, haben im Jahr 2018 27.000 Tonnen Guano eingesammelt von den Stränden und Inseln und das Ganze verkauft für einen Wert von 12,2 Millionen Dollar.
Was? Das ist eine Firma, die hat das eingesammelt?
Ja, genau, also Guano-Produzenten, die sammeln das halt, also
die
ernten
Bagger,
das quasi.
Also stehen die Vögelkolonien denn dann wenigstens auf Flächen, wo man leicht ernten kann, oder gehen die da mit kleinen Schäufelchen drüber? Nee, bei den Mengen wahrscheinlich eher nicht mehr, ne?
Da bin ich zu viel gefragt, aber der Naturdünger muss ja irgendwo herkommen, ne? Der wird ja nicht, der kommt halt aus der Natur. Viel mehr habe ich dazu jetzt auch nicht gefunden, aber das war zumindest im Paper erwähnt, dass die so eine Firma, also der weltgrößte Guano-Produzent mit 27.000 Tonnen im Jahr 2018 einen Umsatz von 12,2 Millionen gemacht hat, also durchaus einen Wirtschaftsfaktor, den diese Scheiße hat. Ne? Und die Menge, die abgebaut haben, repräsentiert ungefähr ein Sechstel der potenziell produzierten Guano-Menge aller Seevögel.
Boah.
Und das führt dazu, dass die am Ende auf mit allem drum und dran, auf einen Wirtschaftsfaktor gekommen sind von 473,83 Millionen Dollar jährlich, die die Vögel da gratis produzieren fürs Ökosystem.
Krass.
Ja, das ist eine Menge, ne? Also ich meine, natürlich ist die Zahl groß, die soll auch groß sein, weil die mit diesem Paper, da ist natürlich viel Abschätzen und so weiter bei, aber da ist jetzt nichts, das ist halt was in erster Linie, da ist keine wissenschaftliche Erkenntnis bei, weil es ist halt Ökonomie, ne? Mhm. Es ist halt Geld, aber es hängt mal ein Preisschild daran, was passiert, wenn diese Vögel nicht mehr da sind und das nicht mehr tun. Ne, also wenn die wirklich aussterben, was das auch wirtschaftlich dann bedeuten könnte.
Ja, wir hatten ja letztens schon mal diese Frage, ne? Was ist das ökonomische Optimum des Klimawandels? Ne? Also wo irgendwann sind die Katastrophen ja so groß, dass man drauf zahlt. Wenn man nichts macht, wird man drauf zahlen, weil die Katastrophen so groß werden. Wenn man jetzt zu viel macht, sage ich jetzt mal, also ich wäre natürlich eher, das wisst ihr, natürlich sind wir eher für, lasst uns mal lieber zu viel machen. Aber okay, also man könnte ja auch sagen, wenn man jetzt viel zu viel sagt, also ab heute gar kein CO2 mehr ausstoßen, dann schadet man der Wirtschaft zu viel und muss dann zahlen. Wo liegt das ökonomische Optimum? Und so ein bisschen hier ist natürlich auch cool, dass so die Leute, die den Umweltschutz völlig egal ist, Köders da auch so ein bisschen mit dem ökonomischen Aspekt, ne, zu sagen, okay, das wird aber sehr teuer, wenn wir nichts tun, wenn wir die Vogelpopulation nicht schützen. Ja, finde ich interessant.
Genau, es geht um Geld. Also eine interessante Nebenstory, die mit dem Paper jetzt nichts zu tun hat, hat meine Frau mich darauf hingewiesen. Es gibt eine tragische, aber irgendwie auch lustige und faszinierende Geschichte, und zwar die Pazifikinsel Nauru. Gibt es einen Spiegel-Geschichte-Artikel drüber, den wir auch verlinken, und zwar heißt der Artikel Mist, waren die reich. Die Insel Nauru zählte in den 70er Jahren zu, also nee, in den 70er Jahren zählt es nicht, sondern es war in den 70er Jahren das reichste Land der Erde. Und warum? Weil die auf einem riesigen Berg Vogelscheiße sitzen, der über die Jahre, also auf Bergen von Vogelkot, der über die Jahre zu Phosphat geworden war.
Ah, und dann haben die das Rohstoff also direkt als Phosphat verkauft. Boah.
Genau, die hatten riesige Phosphatvorkommen. Ist aber, also den Artikel solltet ihr euch mal durchlesen, es ist eine abstruse und auch echt tragische Geschichte, weil es ist ein winzig kleiner Inselstaat und die waren dadurch mal abstrus reich, also das eine ganz tragische Geschichte so mit Ersten Weltkrieg, also es war mal eine Zeit lang deutsche Kolonie, diese Insel. Dann haben irgendwann die Japaner das Ding überfallen. Das wurde andauernd kaputt gebombt und so, weil man aus Phosphat ja auch den Grundstoff, also auch Bomben bauen konnte, also Sprengstoff und so weiter. Und nach dem ganzen Hin und Her ist das Ding irgendwann in den 60er Jahren oder so unabhängig geworden. Und hat halt die Scheiße zu Gold gemacht, wenn man so sagen möchte. Ne? Und die hatten so unglaublich viel Geld in den Jahren, dass im Grunde dort niemand arbeiten musste. Es gab keine Steuern. Ne? Der Staat hat alles bezahlt. Also das führte irgendwann dazu, dass die sogar noch Hotels und Länder in Australien gekauft haben. Also die hatten gemessen an ihrem kleinen Land unglaublich viel Kohle. Also jeder, der da gewohnt hat, also da haben irgendwie, ich glaube, 1500 Leute gewohnt und jeder war Millionär, so in etwa. Ne, wenn der Jeep kaputt gegangen ist, hat man den stehen lassen, weil man sich einfach einen neuen gekauft hat, anstatt den alten zu reparieren. Ne, also Hammer. Man sollte sich den mal durchlesen, den Artikel. Irgendwann war das ganze Zeug verbraucht, ne? Also war alles abgebaut und dann mittlerweile ist es wieder ein Staat, der unglaublich arm ist. Ein Paradies für Briefkastenfirmen und so weiter und so weiter. Also hochs und tiefs, aber wirklich sehr, sehr spannend und eine schöne Geschichte.
Ich habe in der Zwischenzeit auch mal nachgeguckt, weil ich gerade gefragt habe, wie wird denn das Zeug abgebaut? Sicherlich nicht mit so einem Schäufelchen. Das scheint zu stimmen. Denn ich lese mal aus der Wikipedia vor, auf Inseln mit großen Mengen von Vögeln kann die Guano-Schicht sehr dick werden, was die wirtschaftliche Ausbeutung von Vogelhinterlassenschaften überhaupt erst möglich macht. So wurde etwa innerhalb eines Jahres 300.000 Tonnen Guano auf der 6,5 Hektar großen Insel Ichaboe in Namibia gesammelt und nach Großbritannien verschifft. Die Besatzung des britischen Schiffs Grace fand 1844 eine Lage von 30 bis 40 Fuß, also 9 bis 12 Metern Guano auf der Insel. Also meterdicke Schichten, die kann man dann natürlich eher so mit Spaten und Axt abbauen.
Der Schaufelbagger.
Genau, in großen Stücken dann abbauen. Und weil ich gerade gefragt habe, so läuft man dann über den Strand so? Da hatte ich ja schon vermutet, dass es Plattformen gibt und das scheint so zu sein. Auf der Pinguininsel Namibias wurde von den 1840er Jahren bis in die 1930er Jahren sehr viel Guano abgebaut. Seitdem wird dieses auf einer künstlichen Plattform, Bird Island, abgebaut. Also da haben die irgendwie so ins Meer so eine große Plattform hingesetzt und da setzen sich die Pinguine drauf und dann müssen sie dann nachher da nur die Schichten abtragen.
Das klingt so ein bisschen wie so ein Dixie-Klo für Vögel.
Das stimmt.
Bitte machen Sie Ihren Haufen hier. Danke.
Sehr gut.
Ah.
Ja, sehr schönes Thema auch.
Fand ich auch witzig. Das.
Gut, dann sind wir eigentlich, glaube ich, soweit mit den Themen durch, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir können mal
die Frage stellen, ob wir was gelernt haben.
Genau, und jetzt sagst du wieder, dann schaust du mal eben in deinen Sendungsnotizen.
Nein, das habe ich schon, während du gerade geredet hast, aufgemacht. Das, wir haben gelernt, dass man Occam's Razor bei Gillette bestellen kann. Und dass Gillette nie eine Chance hatte, weil die Klingen scheiße sind und brechen die ganze Zeit.
Scheiße möchte ich nicht sagen. Aber vielleicht doch, vielleicht haben wir es beschissen.
Verbesserungsfähig.
Genau, ja. Du hast uns erzählt, dass das Leben nicht in drei Akten, sondern in vier Akten, getrennt durch drei signifikante Änderungen in der Blutsignatur stattfinden. Also man sieht tatsächlich, dass es Phasen des Lebens gibt, wo sich die Zusammensetzung der Proteine im Blut ändert.
Im dritten Thema haben wir gelernt, dass es selbst eine große Anzahl von Tieren gibt, die intelligenter sind als Menschen, die in Berlin für gewisse Sachen auf die Straße gehen.
Und du hast uns erklärt, dass es eine ökonomische Relevanz hat, was hinten bei den Vögeln rauskommt.
Ja.
Und nicht unwesentlich. Genau, dann können wir nochmal eben zum Schwurbel kommen. Beim Schwurbel, was mich im Prinzip am meisten fertig macht, an Schwurbel, also nicht nur mich, sondern dich ja auch, ist dieser Schwurbel, diese abgedrehten Sachen, die wir immer vorstellen, über die wir lachen, das ist ja, da können wir eigentlich ganz gut drüber lachen, weil die so abgehoben und abgedreht sind. Das ist
durch.
Aber was uns beide ja wirklich fertig macht, ist so Schwurbel, der schon ein ganz natürlicher Teil unseres Lebens geworden ist. Ne? Demeter war ja so ein Thema für dich, ne? Biodynamischer Landwirtschaft.
Finde ich immer noch schlimm.
Also du hast ja immer gerne mit großer Freude von diesem Kuhhorn erzählt, ne, der mit Kuhdung gefüllt wird, dann verbuddelt wird und dann irgendwie am nächsten Frühjahr wieder ausgegraben wird, zerrieben wird und dann irgendwie in Wasser aufgelöst wird und dann genau als homöopathisches Mittel tatsächlich auf die Felder gesprüht wird. Das ist ja wirklich absurd eigentlich. Ne? Also, das kann man ja nicht ernst nehmen. Aber das ist halt Hintergrund. Jeder Demeter-Betrieb muss diese Präparate benutzen. Also entweder verbuddelst du selber dein Kuhhorn und reibst den dann in Wasser und verteilst den auf den Feldern oder du kaufst dieses Präparat und verteilst das. Aber das ist Grundlage der biodynamischen Landwirtschaft. Wenn ihr Demeter-Produkte im Supermarkt kauft, könnt ihr machen. Da gibt es vielleicht auch Gründe, warum man das machen will. Aber dann muss euch klar sein, dass ihr da auch eine gute Tüte Schwurbel mit kauft.
Und zwar ganz, ganz viel.
Und der Ziehvater von dieser biodynamischen Landwirtschaft war halt auch Rudolf Steiner, also Rudolf Steiner sollte ein Begriff sein, er ist unter anderem so Waldorfschulen und so, also der hatte eigentlich von der Landwirtschaft, glaube ich, gar keine große Ahnung, also der hatte jetzt nicht irgendwie Landwirtschaft studiert oder gelernt, aber er hatte die Lösung für diesen biodynamischen Anbau. Übrigens auch ein sehr schöner, weil wir heute davon schon mal gesprochen haben, von dieser Wild Mikes Sendung, Tommy Krapfweiß, die Hoaxillas, die hatten Annika Brockschmidt, die du ja auch schon mal sehr empfohlen hattest, für ihre Twitter-Beiträge. André Sebastiani und Holm Hümmler waren zu Gast und die haben auch in einer Folge, also die Wild Mikes Special 17, haben sie über Kackhörnchen gesprochen. Kackhörnchen-Bullshit im Boden. Das war auch eine sehr, sehr lustige Folge, weil es da ging es genau um diese Demeter-Produkte. Aber eigentlich wollte ich auf Annika Brockschmidt hinaus, die du ja schon mal sehr gelobt hattest. Und die hatte neulich wieder so einen Twitter-Thread erarbeitet, muss man wirklich sagen. Weil da sind nicht nur irgendwelche schnell dahin gehämmerten drei Tweets, sondern die macht immer sehr, sehr schöne Threads, die auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Für die sie übrigens auch sehr angefeindet wird. Ist immer sehr schön zu sehen, wenn sie beispielsweise über Demeter schreibt, dann kommen natürlich gleich die Leute und verteidigen das und sagen, ja, aber warum schreibst du denn nie was über all die Produkte? So, willst du also so Tönnies-Fleisch haben? Es ist immer so ein bisschen Whataboutism. Also nur weil man das eine kritisiert, heißt das ja nicht, dass man das andere gut findet. Also ist immer lustig, wie die Leute sich dann angegriffen fühlen. Also naja, aber ich finde es super von ihr, dass sie einfach diese Threads macht und aufklärt und dadurch natürlich auch ein bisschen in die Schusslinie kommt, aber das gehört wahrscheinlich ein bisschen dazu. Und einer dieser Threads war, dass sie neulich über Weleda schrieb. Weleda, so eine Firma, die ich in meinem ganzen Leben irgendwie wahrgenommen habe, aber nie irgendwie auffällig wahrgenommen habe, weil ich mich aber ehrlich gesagt auch noch nie mit dieser Firma beschäftigt habe. Also ist eine Firma aus der Schweiz, eine relativ große, kenne ich so von Naturkosmetik, so habe ich die wahrgenommen, aber offensichtlich auch anthroposophischen Arzneimitteln. Und die Unternehmensphilosophie ist halt auch anthroposophisch, also auch inspiriert von Rudolf Steiner. Und weil ich so viel aus diesem Thread gelernt habe, wollte ich da mal ein paar Sachen raus zitieren. Möchtest du da mit mir mal durchgehen durch diesen Thread?
Sehr gerne. Nicht zu verwechseln übrigens Weleda und Weleda.
Ja, sind die mit den Lappen, ne?
Weleda. Ja, genau, das sind die. Ja, wobei die bei Weleda gibt es wahrscheinlich auch ein paar Lappen, aber. So, Twitter.
Genau, ich habe den Link auch, also falls ihr den Thread nochmal nachlesen wollt, den habe ich auch bei in die Shownotes geschmissen. Ich lese mal den ersten vor, wir können ihn ja abwechselnd lesen. Heute geht es um Weleda, also alles, was wir jetzt schreiben, wir zitieren nur Annika, weil die das so schön erarbeitet hat. Heute geht es um Weleda, einer der vielen bekannten Firmen in Deutschland, die die Anthroposophie als Grundlage haben. Das ist vielen Menschen nicht bewusst. Gerade durch den Boom der Naturkosmetik hat Weleda an Bekanntheit gewonnen. Was sind ihre Grundsätze?
Heute noch beruft sich Weleda auf Rudolf Steiner und seine Lehre. Die Bedeutung von Steiner und seinem ganz eigenen Denken ist für Weleda von zentraler Bedeutung, heißt es auf der Website. Und Steiner war vor allem für Veledas geistige und spirituelle Grundlagen von großer Bedeutung.
Auf der Webseite von Weleda wird Steiner ein Mann mit einer klaren Vision genannt. Es heißt dort weiter, Weleda ist ein von der Anthroposophie inspiriertes Unternehmen. Nicht nur, weil der Gründer von Weleda, Dr. Rudolf Steiner, gleichzeitig Begründer der Anthroposophie war.
Echt, der hat das gegründet?
Oh Gott. Ja, das war mir, das war mir tatsächlich auch nicht so bewusst. Ne? Also er ist der Firmengründer.
Ah, oh, schön. Ja, wenn es Geld bringt. Begründet das mit A war, sondern weil uns seine Ideen zu einer Erneuerung des Heilens und zur biologisch-dynamischen Landwirtschaft nachhaltig beeinflusst haben. Steiner gründete die Firma Weleda zusammen mit Ita Wegmann im Jahr 1921. Es wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt.
Springen wir mal ein. 1928 wurde der Firmenname Weleda eingeführt und von der germanischen Heilerin und Prophetin Weleda mit V geschrieben übernommen. Das Logo zeigt einen stilisierten Stab und eine äskulapianische Schlange, symbolisch und mythologisch mit Heilung verbunden.
Steiner und seine Weggefährten, so die Weleda-Website, hätten begriffen, dass ein menschlicher Körper die bemerkenswerte Fähigkeit hat, sich selbst zu heilen, aber auch manchmal ein wenig Hilfe dazu braucht. Und dazu verwendet man natürliche Inhaltsstoffe zur Unterstützung des
körpereigenen Heilungsimpulses. Auf Grundlage dieser Vorstellung, die im Unternehmen heute noch gilt, sei die Firma gegründet worden. Mit diesem Glauben und einem profunden wissenschaftlichen und philosophischen Wissens gründeten sie Weleda.
Auf ihrer Informationsseite zur anthroposophischen Medizin heißt es, anthroposophische Ärzte und Therapeuten betrachten die körperlichen Beschwerden als lediglich einen Teil der Erkrankung.
Jetzt kommt so ein typischer Kniff, den immer diese Schwurbler machen. Außerdem heißt es, und vermeintlich krankhafte Prozesse müssen nicht grundsätzlich bekämpft werden, denn oftmals sind sie bereits die erste Stufe der Gesundung. Bis 2000, also das kann man ja auch, also dass man eine Erkältung auskuriert werden muss, einfach ohne Medikamente, das ist ja völlig okay. Es wird nur ein bisschen blöd, wenn es dann in andere, vor allem tödlichere Krankheiten geht. Bis 2015 produzierte Weleda auch ein Präparat, das als Arzneimittel in der Krebstherapie verkauft wurde.
Zu deren Wirksamkeit heißt es in der Zeitschrift German Medical Science, die Anwendung der Mistel für die Tumortherapie etwa wird über die phänomenale Analogie parasitär autonomes Wachstum bei Mistel wie Tumor begründet und solche Übertragung ätherischer Kräfte von Baum und Mistel auf den Menschen führen. Steiner selbst das Experiment als Erkenntnisgrundlage für die Arzneimitteltherapie ausdrücklich ablehnt, ist nicht verwunderlich, dass die Bewertbarkeit anthroposophischer Therapien mit dem Instrumentarium der evidenzbasierten Medizin und so weiter und so weiter.
Von deren Vertretern oft bestritten wird und dass für anthroposophische Heilmittel nur unzureichende Wirksamkeitsstudien vorliegen. Dies wird auch für die Behandlung von Tumorpatienten mit Mistelpräparaten geltend gemacht, für die zwar kontrollierte Versuche vorliegen, aber weder eine Wirkung auf die Tumorprogression noch auf die Überlebenszeit gesichert sind, während Hinweise auf eine mögliche Verbesserung der Lebensqualität bei Brustkrebspatienten der Überprüfung bedürfe.
Also oder wie der
ja.
Also
ja, ja, mach ruhig.
Oder wie der Wikipedia-Artikel es zusammenfasst, zwar gibt es kontrollierte Versuchsreihen für die Behandlung von Tumorpatienten mit Mistelpräparaten, aber weder eine Wirkung auf die Tumorprogression noch auf die Überlebenszeit gelten als gesichert.
Genau, so geht's weiter. Ich glaube, den Thread könnt ihr euch alle durchlesen, falls euch das interessiert. Aber ich finde das mal wieder interessant, dass so ein Unternehmen unter dem Deckmäntelchen der Naturheilkunde dann auch wieder ganz gut Umsatz macht. Also das Geschäft läuft nämlich ganz gut für Weleda. 412 Millionen Euro zuletzt verdient. Bei Arzneimitteln sinkt zwar die Nachfrage, aber dafür verdienen sie wohl gerade ganz gut an Naturkosmetik. Also auch da finde ich, als mündiger Kunde muss man mal ein bisschen gucken, was steckt da eigentlich hinter so Firmen und Produkten. Ne? Also wenn da wieder so eine ganze Tüte Schwurbelei mitkommt, ja, sollte man zumindest wissen, ne?
Ja. Und auch die, Weleda so in Zeiten des Nationalsozialismus gemacht hat, wenn man den Thread mal weiter durchliest, ist auch fraglich, wenn man es mal nett ausdrückt. Nun ja.
Aber also ich bin echt überrascht, wo Steiner so alles reingeflossen ist, also diese Anthroposophie.
Ich bin überrascht, dass der diese Firma gegründet hat.
Ja, ich auch. Ja.
Das finde ich krass.
Aber dann auf der anderen Seite, ich musste jetzt auch lernen, dass es ja auch so einen anthroposophischen Schriftsatz gibt. Ne? Also wenn du dir so Waldorfschulen und so anguckst, die benutzen immer so einen ganz, ganz typischen Font und der passt auch zu der.
Ein Waldorf-Font?
Gib das mal ein, Waldorf-Font, dann siehst du, glaube ich, siehst du diese typische Schrift.
Ah, so wie Comic Sans mit Ecken.
Ja, eigentlich ohne Ecken, ne? Vor allem ohne 90-Grad-Ecken, ja. Also die Ecken sind quasi abgerundet, so ein bisschen, ja. Und Weleda, der Schriftzug, wenn du dir den anguckst, der sieht, glaube ich, genauso aus. Ne? Ich gucke nochmal gerade, also da siehst du dann auch schon.
Okay.
Ja, finde ich jetzt so schnell. Ja, doch. Also dieser Schriftsatz sieht halt auch so ähnlich aus, da hätte man das schon ahnen können. Gut, naja, also haltet die Augen offen, alles schwierig. Dann sind wir fertig, eigentlich. Sind wir bei der Hausmeisterei, haben wir eigentlich irgendwas? Also vielen Dank, dass ihr so fleißig Merch gekauft habt bei uns, wir freuen uns sehr.
Auch Supergeek hat sich sehr darüber gefreut. Die Bestellungen gehen übrigens weiter wieder. Ich weiß, hatten wir das vertwittert?
Hatten wir vertwittert, ja.
Ah, okay, ja.
Wir hatten einen kleinen Engpass mit den Goodies, die wir noch in die Kisten reinlegen. Aber die sind jetzt das behoben und mittlerweile läuft der Versand wieder. Und die Jungs und Mädels bei Supergeeks sind auch super hilfreich, wenn es darum geht, dass ihr irgendwelche, wenn ihr irgendwie noch Produkte wünscht, also da wurden ja Kappen noch gewünscht, dann sind die ganz schnell auch in den Shop noch gekommen. Also wenn ihr da irgendwie einen ganz, ganz großen Wunsch habt und der Wunsch wird nicht nur einmal geäußert, sondern mehrfach, dann können wir wahrscheinlich diesen Wunsch auch noch erfüllen.
Auch wenn ihr irgendwie, das hatten wir glaube ich auch, wenn ihr irgendwie ein T-Shirt in 5XL oder in, weiß ich nicht, 5XS oder so braucht, irgendwas Bestimmtes, dann schreibt denen ruhig mal auf Twitter oder so, die sind sehr hilfsbereit.
Ja, sehr.
Dabei.
Ja.
Ja.
Gut, dann sind wir eigentlich durch, ne?
Ja, ich glaube schon.
Gibt es schon irgendwas Neues von unseren Auftritten? Nee, ne? So richtig offiziell?
Nee, so richtig offiziell nicht. Die Agentur arbeitet gerade auf, soweit ich das mitbekommen habe, auf Hochdruck daran, mit den jeweils örtlichen Veranstaltern zu reden, weil es ist ja erstens in jedem Bundesland auch anders. Es ändert sich alle 2 Monate gefühlt. Die Fallzahlen steigen gerade wieder, also sieht eher schlecht aus für dieses Jahr.
Genau, aber
würde ich mal sagen.
Wir sagen euch so bald wie möglich Bescheid, sobald wir irgendwas wissen, aber das ist halt etwas undurchsichtig und schwierig.
Ja, das vor allem, weil wir es halt nicht machen. Wir sind die, da muss man jetzt tatsächlich mal sagen, wir sind die Kasper, die am Ende auf der Bühne stehen. Ne? Aber der Rest drumherum, die Organisation, die liegt komplett nicht mehr in unserer Hand, ja, weil wir das auch nicht leisten könnten.
Genau, ja. Gut, sind wir durch, oder?
Haben wir's.
Machen wir noch Musik für den Schluss? Musik, genau. Wir machen noch einen Rausschmeißer und zwar ein Song, Metal diesmal, harter Metal sogar, von Niklas, selber geschrieben. Er und ein Kommilitone von ihm, beides Mathe-Studis, haben einen Song aufgenommen und also genremäßig bezeichnet er es als Black Metal Song und aus Ermangelung an Text, nee, ich weiß nicht, einfach weil sie es witzig fanden wahrscheinlich, haben sie eine Seite aus dem Algebra-Lehrbuch vorgegrunzt. Ja, und da ist ein Song raus geworden.
An dieser Stelle möchte ich noch kurz einwerfen, mir hat letztens jemand eine Band empfohlen, die heißt Stovokor und die singen nur auf Klingonisch. Das ist auch so ein Black Metal.
Ist das ein eigenes geil, ne? Genre oder
ja, weiß ich nicht, aber Sci-Fi, ich fand's witzig.
Black oder
ich hab auch mal bei YouTube gesucht, gibt leider nicht so viel, aber das, was es gibt, ist genau das, was man erwartet.
Ja. Okay, schön. Dann aber ist jetzt ja krass.
Wie heißt denn die Band, die wir jetzt hören? Oder gibt's
ich glaube, das ist keine Band. Also er schrieb in der E-Mail an uns, schrieb er nur von 2 Mathe-Studis. Da kann ich nichts zu sagen, ja.
Okay.
Vielleicht, wenn daraus eine Band erwächst, oder es können sich ja mal Musiker melden, falls sie da mitspielen wollen. Gut, dann sind wir damit durch. Ja, das hat ja technisch einigermaßen funktioniert hier, obwohl wir beide so zwischen Wohnungen hängen. Ich bin ja schon mal froh, dass das LAN-Kabel trotz des starken Regenschauers draußen am Fenster hängen geblieben ist. Das wird jetzt so einige Wochen weitergehen. Also du wirst du nächste Woche dann schon in der neuen Wohnung sein für unseren Livestream oder in deinem Sendeturm? Nee,
das wird interessant, weil unser Livestream ist ja am 24. Mhm. Ne? Am 25. ist Umzug.
Okay, das heißt, du wirst noch im Alten sitzen oder auf Kisten? Ja, oder?
Wahrscheinlich eher so auf Kisten. Vielleicht auch nur mit dem Laptop in der Hand. Also, Laptop geht gar nicht. Ich brauchte nur das PC. Ja, das wird spannend.
Das wird spannend. Aber wir freuen uns drauf.
Das wird schwierig.
Dann werdet ihr hier dieses Kabüffchen sehen, was ich jetzt vorübergehend mein Studio nenne oder mein Büro. Und beim Reinhard sind wir mal gespannt, auf welchen Kisten er sitzen wird.
Muss mal gucken, vielleicht ziehe ich mit dem Kram auch schon einen Tag vorher um. Also zumindest mit dem Computer, dass ich in der neuen Wohnung sitze.
Dann wird es ganz hallig. Das wird auch gut.
Ja.
Ist egal.
Und da habe ich nicht so richtig viel Internet. Das ist
Problem. Das ist dann eher, du hast im Sendeturm kein Internet? Ein Skandal.
Nein, unser Anschluss wird am 25. mit Tag des Umzugs umgestellt.
Ja.
Und mal gucken.
Okay.
Ich denke erstmal, ich bin hier, aber auf gepackten Kisten tatsächlich.
Menschen werden voller Spannung am 24. um. Wann machen wir? Wollen ein bisschen früher machen, oder? Nicht um 9, sondern um 20 Uhr?
Ja, lass mal um 20 Uhr machen, weil ich muss danach dann ja den Scheiß noch einpacken, den ich für den Stream brauche.
Wenn die Leute sehr gespannt am Stream hängen und sich fragen, ob wir erscheinen oder nicht erscheinen.
Ja.
Ich bin auch gespannt.
Gut. Das wird schon.
Bis dann, ansonsten Podcast wieder in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss.
Und der Galoakum.